Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Ich frage mich manchmal wirklich, ob es noch nötig ist, Leute hier in diesem Podcast ausführlich vorzustellen, denn wir haben heute das große Johannes Mansbart Update mitgebracht und jeder, der im E-Commerce unterwegs ist, wird Johannes kennen. Sie bauen mit Chatamin und Armin CX einer der relevantesten Softwareunternehmen aus Wien heraus auf. Sehr, sehr viele Kunden, die auf die Software schon setzen, und wir haben im ersten Podcast, den wir ungefähr vor anderthalb Jahren aufgenommen haben, schon sehr, sehr viel porträtiert. Jetzt haben wir es nochmal in einer 2.0er-Variante aufgesetzt, haben uns Zeit genommen, eben auch über diesen Twist im Produkt zu sprechen, was sehr interessant ist, ob es ein Unicorn ist oder nicht, wo es damit noch hingeht. Wir haben es aber eben auch geschafft, die Person Johannes Mansbart als Mensch ein wenig tiefer einzufangen. Also er polarisiert natürlich mit seinem Company-Stil und auch, was er vielleicht von aktuellen Wirtschaftsbegebenheiten halt hält. Wir haben aber ganz klar gefragt, wie der Mensch dahinter ist, wie der Mensch aussieht, und man muss an der Stelle auch sagen, Marvin, Johannes und mich verbindet sowas wie eine, ja, sehr gute Freundschaft. Deswegen hat es mich da einfach nochmal sehr gefreut, diesen persönlichen Charakter in die Folge mit reinzubringen. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Johannes und das Team bei Chatamin, die aktuell diesen Podcast sponsern. Da sieht man, glaube ich, dass wir doch sehr, sehr gut gestellt sind miteinander. Ich freue es einfach sehr zu sehen, was da aus Wien heraus entsteht. Ich bin ein großer Fan davon, das aus der Ferne zu beobachten, und die Folge hat es eigentlich sehr, sehr gut geschafft, die aktuellen Gegebenheiten bei denen in der Company nochmal, ja, schön einzufangen. An der Stelle vielen Dank an das ganze Team Chatamin. Ich bin sehr happy mit der Folge und würde an der Stelle sagen, wir gehen direkt rein.
Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Johannes von Chatamin. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Servus, danke.
Es ist jetzt wieder sehr verhalten. Ich freue mich auf jeden Fall im weiteren Verlauf, das sozusagen ein bisschen rauszukitzeln. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Also vielleicht von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen und ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass es wieder geklappt hat. Ich glaube, du freust dich auch irgendwie eigentlich immer ein bisschen auf so eine kleine Therapiesession hier mit uns in Köln. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was wir hier so in den nächsten 60 bis 75 Minuten auf die Beine stellen. Bevor wir vielleicht mal wieder so ein bisschen reingehen, um dich kommt man ja eigentlich tendenziell irgendwie, sobald man irgendwie E-Commerce macht, nicht wirklich drumherum, nicht ganz vorbei. Deswegen, bevor wir vielleicht so ein bisschen die Geschichte noch einmal von hinten aufräumen, hol die Leute gerne mal kurz ab. Wer bist du, was machst du?
Ja, sehr gerne. Also Johannes Mansbart, Gründer von Chatamin. Deswegen sitze ich heute da mit euch. Und wir machen seit 3 Jahren WhatsApp-Software für den E-Commerce, mittlerweile auch Customer-Support-Software. Und ja, freue mich jetzt auf die Zeit mit euch und bin gespannt, wohin die Reise geht.
Kurz daher, vielleicht bevor wir sozusagen reinstarten, ist so ein bisschen, es gab eine Folge sozusagen letztes Jahr im September, sozusagen September 2024, immer noch einer der meistgehörtesten Folgen, die es jemals gab. Ich glaube, ja, war ein sehr, sehr, sehr rundes Ding, was wir da auf die Beine gestellt haben. Damals war die, glaube ich, so ungefähr bei irgendwie so 100.000 Recurring Monthly Revenue, glaube ich. Wie steht das Ganze heute so ein bisschen da?
Also ich glaube, Umsatz ja 100, aber MRR noch nicht. Wir haben ja Setup-Fees auch, die auch sofort als Umsatz attribuiert werden. Beim MRR ist es ein bisschen anders. Also Umsatz ist nicht gleich Cashflow, weil du ja teilweise die Verträge vorab bezahlen lässt und dann werden sie gestreckt auf die Vertragsdauer und so weiter. Aber ja, damals waren wir 4 oder 5 Leute. Mittlerweile sind wir über 20. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr oder weniger glücklich bin, aber mit euch sitze ich genauso gern da auf jeden Fall.
Okay, das freut mich auf jeden Fall. Ich glaube, um sozusagen am Ende, oder beziehungsweise was haben wir heute so ein bisschen vor, wir wollen einmal so ein bisschen kurz einen kleinen Recap machen, dann einmal so ein bisschen drüber sprechen, okay, hey, wie habt ihr sozusagen das ganze Ding vielleicht so ein bisschen transformiert in sozusagen ein weiteres oder in ein neues Produkt, und dann am Ende so ein bisschen so den Johannes Mansbart als Menschen so ein bisschen darstellen, wie du denkst, wie du lebst, wie du denkst und wie du machst. Ich glaube, wichtig, um auch am Ende dahin zu kommen und zu verstehen, wie du denkst, ist so ein bisschen auch den Anfang deines Lebens oder beziehungsweise ja, deiner ganzen Reise so ein bisschen mit einzufangen, und es fängt alles so ein bisschen damit an, du warst eigentlich fast Profifußballer oder du warst Profifußballer und bist dann irgendwie so ein bisschen in das Pokergame eingestiegen, war?
Genau, also ich war mit 2021 dann quasi auf einer Zwischenetappe meiner Kindheitsträume. Ich war so Low-Level-Fußball-Pro in der 3. österreichischen Liga.
Naja, also nur kurzer Einwurf. Dass der Elfmeter im Derby, der muss ja noch in Erinnerung geblieben sein.
Das war der absolute Höhepunkt, ja. Okay. Also danach hatte ich einige Kundenanfragen. Ja, da waren 8000 Leute im Stadion. Wiener gegen Sportclub, erster Sieg vom Wiener Sportclub gegen die Wiener, beides Traditionsvereine aus Wien, also seit 10 Jahren. Das war der Höhepunkt, das war der geilste Moment, der coolste Tag. Aber ja, solche Höhepunkte hat man ganz selten in so extremen Umfeldern wie Athletentum, Künstlertum oder Unternehmertum, und das war natürlich Wahnsinn. Ja. Aber dieses Kapitel im Buch meines Lebens ist geschlossen, sage ich jetzt mal so. Ich habe dann entschlossen, nicht weiter Fußballer zu sein, beziehungsweise nach Hause in den Heimatverein zu gehen und dort halt in der 5. Liga zu kicken und Kindertrainer zu sein. Und ja, auch das war eine geile Phase und bin auch rückwirkend betrachtet über alles glücklich und dankbar, was ich gemacht habe im Leben.
Jetzt ist es ja aber sozusagen so, wenn wir sozusagen das Kapitel Fußball ein wenig schließen, beginnt es ja so ein bisschen, also ich stelle die Frage anders. Irgendwie hat man ja immer, glaube ich, so einen Touchpoint zum Unternehmertum, wo man das erste Mal so ein bisschen angefixt ist von dem, so fuck, was ist das hier, was macht man hier, und irgendwie es ist irgendwie so eine kleine Spinne, die einen sich irgendwie so den Nacken beißt und irgendwie nicht mehr ganz geht und irgendwie sozusagen immer mit einem durchs Leben wandert. Was war das denn bei dir, dieser Moment, weil nach der Fußballkarriere beginnst du ja so ein bisschen irgendwie semi-professionell Poker zu spielen, da so ein bisschen sozusagen deinen Weg zu finden, aber eben auch da irgendwie mit zu gründen so ein bisschen. Mhm.
Also ich hab mir mal einen OMR-Podcast von Philipp Westermeier, den Stripe-Gründern oder einem der Stripe-Gründer angehört, und der Philipp hat so versucht, irgendwie die User-Journey so zu reverse-engineeren, so von wegen, ja, Patrick, your parents were a teacher and a craftsman and that's why you became such a successful founder, und das ist halt meiner Ansicht nach alles Bullshit. Also nicht, weil meine Mutter mir damals mit 14 gesagt hat, was für ein schöner Junge ich bin, hatte ich dann beschlossen, Unternehmer zu sein oder so. Also das sind alles solche Stories, mit denen kann ich nichts anfangen.
Kann man marketingmäßig ganz gut inszenieren am Ende. Ja.
Kommt bei euch noch.
Genau, also dann, ja, aber ja. Aber jedenfalls, was glaube ich alle Gründer eint, ist so dieser extreme Schmerz und Antrieb, den wir alle haben, und diese Unzufriedenheit mit dem Status quo und nicht in fremde Leute Systeme hineinarbeiten zu wollen. Und ich glaube, wenn du dir mich anschaust als Kind oder als Jugendlicher, dann siehst du da schon Verhaltensmuster, die entweder gestört sind oder autistisch sind oder aus der Reihe fallen. Ja. Also, keine Ahnung, auf der Universität war ich halt der Einzige mit Jogginghose auf der WU neben den ganzen neureichen Kids und habe halt geonline-pokert, während die anderen sich halt für die Volkswirtschaftslehre-Vorlesung interessiert haben, was ich nicht getan habe. Oder als kleines Kind habe ich halt meine Schwester am Fußballplatz auch angeschrien, warum sie mir den Ball nicht spielt. Sie war meine Mitspielerin und bin mit hochrotem Kopf angelaufen, wenn ich kein Tor gemacht habe, egal ob wir 7-0 verloren oder gewonnen haben. Das heißt, da war schon sehr viel Wut und Schmerz und Kraft und Energie, und die kanalisiert man dann halt irgendwo hin, ne? Also der eine in den Alkoholismus und der andere in den Drogenkonsum und der andere halt in die Arbeit. Und wenn du halt ganz, ganz viel arbeitest, willst du halt auch einen Proportionate Reward dafür und keinen Disproportionate Reward. Also 100 Stunden für andere zu arbeiten und gleich viel zu verdienen wie der Kollege, der 40 Stunden arbeitet und 10% der Arbeit und des Umsatzes macht, würde sich für mich einfach per se unfair und falsch anfühlen. Deswegen könnte ich niemals für andere Leute arbeiten. Ich bin quasi unhirebar. Und deswegen, was machst du, wenn du unhirebar bist? Ja. Entweder machst du nichts oder du machst alles. Und ich habe halt beschlossen, zu versuchen, alles aus mir rauszuholen. Und deswegen war es halt relativ früh klar, so mit 20, whatever, dass Laptop, Internet reichen und mein Intellekt und mein Fleiß, um Geld zu verdienen, was auf die Beine zu stellen. Und das war so die Story meiner letzten 10 Jahre Selbstständigkeit, die auch schon begonnen hat, während ich Fußball gespielt habe.
Wie würdest du denn sozusagen den Punkt Pokercode selber beschreiben? Also wie würdest du die Geschichte sozusagen dahinter? Und ich glaube, das ist, du hast es eben im Vorgespräch auch so ein bisschen gesagt, man kann verzeihen, aber nicht vergessen, so ein bisschen, das eigentlich ganz gut trifft. Deswegen würde ich dir da gerne den Ball einfach komplett frei rüberspielen, wie du die Geschichte vielleicht so ein bisschen erzählen würdest, weil die ist schon irgendwie ausschlaggebend für dem, was alles danach ja irgendwie so ein bisschen folgt.
Ja, also ihr Journalisten sucht ja immer nach den Punchlines, nach den Stories.
Ich wurde noch nie als Journalist bezeichnet, aber nehmen wir auch mal an.
Nehme ich. ja, also für alle, die das jetzt hier zum ersten Mal hören und es noch immer interessant finden, ich habe 2019 Pokercode gegründet mit ein paar Geschäftspartnern. Ich hatte 5%, hatte ich bis dato, und war Geschäftsführer, habe ein Gehalt bekommen, habe das Ding aufbauen dürfen und wurde halt nach unter 2,5 Jahren gekündigt. Per Slack-Nachricht, obwohl ich bis dahin halt den Laden aufgebaut und komplett gewuppt habe. Das war eine extrem schmerzhafte Erfahrung, aber auch eine extrem prägende und lehrreiche. Und ich habe den Federholz, den bis heutigen Besitzer von Pokercode, letzte Woche das erste Mal wieder gesehen, random im Café, wir haben uns umarmt. Ich habe mich ehrlich gefreut, ihn zu sehen, ja, auch wenn das natürlich ein emotionaler Mix ist, den man da mit diesem zweiten Kapitel in meinem Lebensbuch verbindet. Ich würde sagen, erstes Kapitel Fußballertum, zweites Kapitel Pokercode, drittes Kapitel Chet Amin, to be continued. Und ja, ich meine, was soll ich euch sagen? Jede Trennung, jede Beziehung, die halt nicht nur positiv ist, so wie jede Beziehung, verlässt halt Narben, hinterlässt halt Narben und Wunden. Und ja, vor allem auch Bushido, das habe ich euch auch im Vorfeld vom Podcast schon gesagt, man kann vergeben, aber nicht vergessen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Grundsätzlich ist es ja aber so ein bisschen so, da ist, glaube ich, so ein bisschen ziemlich viel in deinem Leben zusammengekommen, ne? Also irgendwie Freundin verlassen, Pokercode verloren, irgendwie so ein bisschen so kein Sinn. Du hast eben sich selber sozusagen beschrieben, dass du irgendwas brauchst, wo du diese Energie oder diese Arbeit, diese Arbeitsmoral reinstecken musst. Wenn das weg ist, dann sitzt man da und fällt wahrscheinlich erstmal ein ziemlich, ziemlich tiefes Loch.
Genau, also bald nach dieser Fußballerkarriere habe ich dann Pokercode gegründet und danach war es halt 2021, hatte ich halt Geld und Zeit und nichts zu tun. Und ich glaube, das ist so das Schlimmste, was du einem jungen Menschen geben kannst. So, es klingt jetzt absurd. Das ist das, wonach alle streben. Ukulele spielen in der Karibik und Taschen voller Gold. Aber das ist halt Bullshit, weil ohne Richtung, ohne Kompass ist einfach nur komplette Waste of Capital und Talent. Und ja, ich habe dann unterschiedliche Dinge gemacht. Also ich bin viel feiern gegangen, habe weiterhin die Kinder trainiert. Ich habe aber auch einen alten Mann fast 3 Wochen in einem Altersheim gepflegt und dem den Arsch ausgewischt und mit ihm sich umgezogen und ihn von Therapie zu Therapie geschoben. Und das waren auch unglaublich bunte, abwechslungsreiche Erlebnisse, die mich dann schlussendlich ja natürlich zu dem Menschen machen, der ich jetzt bin, der vor euch sitzt. Und diese Reise geht ja unendlich weiter. Das ist ja das Schöne und Frustrierende am Leben. Ja, du kommst ja nie an.
Aber am Ende hast du dann sozusagen wieder am Ende von Kapitel 2 zu Beginn von Kapitel 3 Armin kennengelernt. Ich glaube, ihr habt das auf eurer Website so schön stehen mit, dass sich irgendwie 2 Unbekannte über eine befreundete Person getroffen haben, das dann aber irgendwie direkt gematcht hat mit eurem unterschiedlichen Skillset, unterschiedlichen Background und habt dann entschlossen, Chat-Armin sozusagen zu gründen.
Also keine Ahnung, was auf der Website steht, muss ich mal nachlesen.
Sehr gut.
Aber ich glaube immer im Juli 2022, ja. Ich bekomme da immer wieder Hate, warum wir keine Frauen im Team haben und das stimmt gar nicht. Also vielleicht ist da ein Foto von früher, wo noch keine Mädels da waren.
Also geh mal auf die Über-uns-Seite, da war keine einzige Frau, glaube ich, zu sehen.
Okay, perfekt, gut zu wissen. Danke. Blindspot im eigenen Unternehmen hier, 30 Minuten im Podcast schon aufgedeckt, geil. Was war die Frage?
Wie Armin und du sich sozusagen kennengelernt haben, um quasi in das Thema Chat-Armin sozusagen überzuleiten.
Genau, also 22 war ich dann auch mitunter Volleyball spielen im Strandbad Kloster Neuburg. Und da habe ich dann Jungs kennengelernt, die damals Quark gegründet und gebaut haben. Das ist im Prinzip ein Kleinanzeigen für Minijobs. Also hier 30 Euro schneid meine Hecke, so auf den. In Österreich sagt man will haben zu diesem eBay für Kleinanzeigen in Deutschland und die haben das halt nicht geschafft aufzubauen, ne? Weil ein Marketplace aufzubauen ist unfassbar schwer, du musst die C-Side und die B-Side matchen und beide aufbauen und das ist einfach ein geisteskrank schwieriges Businessmodell und so obviously sind die Jungs halt gefailed und der Niklas, einer der Mitgründer von Quark, hat mir damals im Sommer 22 halt vom Armin erzählt, der so geisteskrank Android-App, Mobile-App und so weiter und Desktop-App gleichzeitig geschippt hat mit einem Mini-Team. Und ich habe mir gedacht, ey, geil, ich suche einen technischen Mitgründer, ich will B2B SaaS machen. Und ich war wieder ungeduldig, ich hatte wenig Geld am Konto und hatte wieder mit den Hufen gescharrt. Und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben im Juli 22. Ich glaube, am nächsten Tag sind wir frühstücken gegangen, haben sofort gemerkt, okay, das matcht, das passt. Und dann haben wir beschlossen, zusammenzuarbeiten, haben noch 1, 2, 3 Wochen was anderes gemacht, Neatcode, irgendeine Fugazi-Idee. Und dann haben wir gemeint, okay, jetzt lass uns WhatsApp machen. So, wir verstehen nicht, warum so wenige Unternehmen und so viele Endnutzer WhatsApp nutzen, professionell, skalierbar. Und ja, mehr hatten wir nicht, als ich dann begonnen habe zu coldcallen und er begonnen hat zu programmieren.
Was hast du in Armin persönlich gefunden?
Was ich in ihm oder an ihm gefunden habe?
Also irgendwas musst du ja sozusagen, also irgendwie müsst ihr ja irgendwie eine sehr, sehr tiefe Verbindung zwischen euch beherrschen. So, was ist irgendwie so das?
Wusstest du quasi.
Also hast du irgendwie Ruhe gefunden oder irgendwie keine Ahnung was, also sozusagen.
Ich habe in Armin Ruhe gefunden.
Nein, weißt du, also du.
Der Dustin von Checo hat mich letzte Woche gefragt, ob wir ein Paar sind, Armin und ich. sind wir nicht. Wir sind ein Gründerpaar oder Unternehmerpaar, aber sicher aber kein privates Liebespaar. Ich habe einfach gedacht, hey, geiler Typ, hab Lust, mit dem zu arbeiten. So, was das dann ist, ich finde euch auch cool und fühle mich wohl, was das dann ist. Ich glaube, die Entscheidung passiert immer zuerst intuitiv, ob man was mag oder nicht mag und dann findet man halt Gründe, warum. Ne? Also natürlich könnte ich jetzt sagen, ey, der Armin war so talentiert und so smart und so hübsch und so klar in der Sprache, aber war er nicht. Ja? Ich habe einfach ein gutes Gefühl gehabt und dann haben wir begonnen loszusprinten, weil was hast du denn für eine Downside? Gar keine. Du investierst einen Monat, 2, 3, merkst die Zusammenarbeit funktioniert nicht, okay, tschüss, macht halt jeder wieder was anderes. Ist fair, du wirst mit Erfahrung belohnt. Und die Upside ist aber so wie das, was wir jetzt machen. Ja, seit 3 Jahren B2B SaaS zu bauen, das profitabel ist, bootstrapped ist, ein Team von 20 Leuten ernährt und noch immer Day Zero, Day Zero einfach lebt. Und deswegen, ich glaube auch so, wenn du unzufrieden bist, ne, woran liegt es? Ja, du findest halt irgendwelche Gründe, aber du bist einfach unzufrieden. Ja, geh ins Gym oder in die Sauna, dann wird das Gefühl weg sein und dann waren die ganzen Argumente auch Bullshit. Ja, oder warum weint ein Kind? Ja, das will einfach Aufmerksamkeit. Der ist jetzt nicht zwingenderweise hungrig oder will Süßigkeiten oder will ein Tor schießen, sondern nein, ist einfach unzufrieden so und findet dann Gründe, um sein Verhalten zu rechtfertigen und nicht umgekehrt. Ich bin nicht traurig, weil, sondern ich bin traurig und dann finde ich Gründe, um traurig sein zu dürfen. Das ist meine zutiefste Überzeugung philosophischer Natur. Deswegen, der Armin war einfach ein fantastischer Typ. Ich hatte ein super gutes Gefühl. Er hat komplementäre Skillsets. Er kann genau das, was ich nicht kann und umgekehrt. Und deswegen haben wir beschlossen, das mal zu probieren. Ja. Aber auch hier wieder die Geschichte so zu erzählen, dass er so ein magical moment war und wir wussten, ja, das ist der Beginn von was ganz Großem. Ist halt Bullshit.
Journalisten halt eben, ne?
Aber wie ist das dann sozusagen so weitergegangen? Weil im Endeffekt hast du ja gerade gesagt, du wolltest, oder dir war schon bewusst, als du auch auf Armin getroffen bist, dass du ein B2B SaaS bauen willst. Ihr habt dann sozusagen irgendwann gemerkt, okay, die WhatsApp-API ist frei, da kann man irgendwie Gas geben und habt dann jetzt eines der führenden, sag ich mal so, WhatsApp-Marketing-Tools. Oder wie würdest du das vielleicht erstmal selber bezeichnen und wie ist sozusagen dann denn der Werdegang gewesen? Mhm. Bis jetzt vielleicht.
Also erstmal, ich würde sagen, wir sind das Führende im Dach-E-Com. Ich riskiere jetzt wieder eine Klage und einen Rechtsstreit, aber meiner Ansicht nach sind wir das schon lange.
Aber an was machst du es fest?
Ja, Produkt. Also Produkt ist einfach extrem gut. Innovation, Pace of Development. So, und halt 70 Kunden, die wir von unserem größten Mitbewerber migriert haben, halt jedes einzelne Setup nicht impressive war, sag ich jetzt mal. Ne? Ihr kennt das ja, wenn ihr Kunden von anderen Agenturen übernehmt und ihr seht, was die gemacht haben, dann ist es so, ja, geht besser. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja, anyways. Zurück zum Thema. Was war die Frage?
Wie war so ein bisschen sozusagen der Sprint? Also sozusagen ja. Krank viel Cold Calls, irgendwie krank viel gehasselt und wo steht sozusagen, was war so ein bisschen so die, ja, also du stehst ja auch einfach sehr für dieses, ey, es war so ultra hart und es war ja auch ultra hart, das kann man ja nicht irgendwie anders sagen. Es waren dann irgendwie tagelang am Stück irgendwie Cold Calls auf die Fresse fliegen, mit keinem Produkt rausgegangen. Also ich kann mich ja noch sehr gut an die erste Folge erinnern, wir müssen die jetzt nicht in minutiös sozusagen wieder runterbrechen, aber vor allem der Anfang war ja einfach extrem hart, Scherben fressen, Klinken putzen, der Depp sein, extrem viel Exposure irgendwie auch persönlich. Wie würdest du die selber beschreiben vielleicht?
Ja, also ich glaube, egal, ob man sich den Podcast vom Herrn Wirth anhört oder, keine Ahnung, eure Podcast-Gäste oder auch mich, ich glaube, der Anfang ist immer Scherbenfressen und unfassbar schwer. Also du startest ohne Produkt, ohne Brand, ohne Referenzen, ohne Kunden, ohne Umsatz und ohne Wissen. Das fehlt alles. Und es kann sich ja jeder Zuhörer mal überlegen, okay, wenn ich jetzt meinen Job nicht hätte oder mein Studium nicht hätte oder mein Business nicht hätte, und man versetzt sich einfach mal in diese Situation, ja. Leeres E-Mail-Postfach, Lenovo ThinkPad, 8 Jahre alt, ja, und ein iPhone 10 und vielleicht noch ein Notizblock in der Altbauküche, ja. Und jetzt mach. Ja. Mach mal. Ich glaube, jeder, der sich da hineinversetzt, merkt, okay, what the fuck shall I do? Und ja, obviously, alle jungen Leute, die dann irgendwie euch nacheifern, eine erfolgreiche Agentur aufzubauen oder mir nacheifern. Erst heute in der Früh hat mir wieder jemand auf LinkedIn geschrieben, Johannes, du bist so eine Inspiration, der Bootstrap, das B2B SaaS, finde ich geisteskrank. Sowas gibt dann Energie, aber so jeder dieser Menschen, der hier jetzt gerade zuhört, der kann sich ja mal überlegen, was er tun würde, wenn er einen Laptop, ein iPhone und einen Notizblock hätte und vielleicht noch ein Telefonbuch, aber keine Referenzen, kein Produkt und keine Website. Und das sind natürlich die Leute, die sich dann bei uns bewerben, weil sie merken, okay, ich schaffe es selber nicht, aber ich bin unternehmerisch getrieben, ich will es lernen. Die sind bei uns herzlich willkommen, wir zeigen ihnen, wie es geht und nach 2-3 Jahren können sie gerne mit mehr Know-how und so weiter gründen, mit Geld. Aber ja, die Ausgangssituation ist einfach so, es wartet keiner auf dich und es braucht dich auch keiner. Und die ersten 2 Jahre war Türklinken putzen, ja. Cold Calls jeden Tag, 100, 200 Anwahlen und auf jeder Messe, der Mexco und so weiter, 2. Klasse bei grellem Licht im Zug schlafen und sich von den Leuten Neins abholen, die einen anschauen und fragen, wer bist du überhaupt? Ja, oder wenn sie gütig sind, einen Videocall mit dir vereinbaren, zu dem sie zu 25% erscheinen. Das war die Realität in den ersten 1-2 Jahren. Aber dann, looking back, the dots connect, ja, live forward, understand backward, passieren natürlich Dinge. Ja. Die Agenturen beginnen mit dir zu reden. Der eine hat mal ja WhatsApp, der Mitbewerber hinterlässt verbrannte Erde, der Markt braucht eine Alternative. Leute wie ihr beginnt mit mir zu reden, man tauscht mal Leadlisten aus, macht sich Intros zu Kunden, veranstaltet Dinner und so. Und dann geht es halt Step by Step. Aber ja, nach dem ersten Jahr hätten wir jeden Grund gehabt aufzuhören. Wir hätten irgendwie vielleicht maximal 2.000, 3.000 Euro MRR, also Monthly Recurring Revenue. Das ist so eine der Metriken im B2B SaaS. Wir hatten unter 20 Kunden und Produkt war okay, aber so jeden, dem wir gesagt haben, ja, wir hören auf, macht keinen Sinn, können die Miete nicht zahlen, hat gesagt, ja, understandable, ja, was macht sie jetzt? So hätte keiner eine zweite Frage gefragt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, um bescheiden zu bleiben. So, wir sind jetzt natürlich da, wo wir immer hin wollten. Diese neue Realität ist aber eine herbeigesehnte, von der wir nicht wussten, wie sie sich anfühlen würde. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich bin jetzt nicht glücklicher oder weniger glücklich als vor einem Jahr, als wir 5 Leute waren und irgendwie 50.000, 70.000 Euro immer mehr hatten. Jetzt ist es halt das Fünffache, also irgendwie 250 oder so oder bald 300. Ich achte auf sowas ehrlich gesagt gar nicht. Wichtig ist, dass man glücklich bleibt und wir schielen jetzt nicht auf Exit. Deswegen muss man sich doppelt so oft fragen, warum man das alles macht. Ja. Weil wir eigentlich nur Armin's und mein Interesse bedienen. So im Captable sind noch 3 andere Leute, die uns beratend unterstützen. Aber die haben jetzt kein großes finanzielles Interesse am Exit, weil sie selber auch Geld haben und darauf nicht angewiesen sind. Das heißt, Armin und ich müssen uns wirklich überlegen, was machen wir damit und warum machen wir es? Und müssen als einzigen Kompass unseren Spaß und unsere Freude und unsere Leidenschaft nehmen und natürlich die Zufriedenheit unserer Kunden. Aber nicht, hey, wir verkaufen das Ding in 2 Jahren und schreiben eine Story und dann eben Ukulele in der Karibik. Ja. Sondern eben nur eigener Kompass, eigene Wahrnehmung, eigenes Bewusstsein. Bin ich glücklich mit dem, was ich tue, ja oder nein? Wenn es langfristig ein Nein ist, entweder Team austauschen oder selber gehen aus dem Unternehmen. Und wenn es ein Ja ist, dann einfach fuck, let's go. Ja. Weitermachen, weiterarbeiten.
Aber wirkt es nicht so, also sozusagen, nur vielleicht um da kurz die Frage zu stellen, an dem Punkt ist so ein bisschen nach außen, von außen wirkt es so ein bisschen so, dass es dir eigentlich ultra viel Bock macht oder dass es halt, dass du diesen Grind halt immer noch so liebst, wenn man jetzt irgendwie so viel mit dir redet oder viel mit dir die Zeit verbringt, würde ich jetzt einfach mal ganz frech die These in den Raum stellen, dass ich nicht ganz weiß, wie erfüllt es dich noch macht.
Ja, heute früh hast du mich auch gefragt, macht's noch Bock, macht's noch Spaß, ne? Ich weiß nicht, macht's euch noch Bock, macht's euch Spaß?
Würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten.
Ja, ihr wart auch letztes Jahr 5, jetzt 12. Aber macht es euch jetzt mehr Spaß als vor einem Jahr?
Nee.
Boah, ich glaube mittlerweile schon. Mhm. Also hättest du mich das vor 2 Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt, aber
ja, eben.
Stand der Aufnahme wahrscheinlich ja.
Genau, also der Podcast ist ja auch eine Momentaufnahme. Ne? Also ja. Vor meinem Griechenland-Urlaub vor 2 Wochen hätte ich wahrscheinlich gesagt, keine Ahnung, wie lange ich das noch durchziehen kann und durchdrücke und wie viel Energie ich dafür noch habe, um ein guter Geschäftsführer zu sein. Also vom Gründer zum Unternehmer zu gehen, vom Alles-Tun ins Nichts-Tun gehen, strategischer zu arbeiten, mehr an den Menschen zu arbeiten, weniger am Kunden zu arbeiten, operativ eigentlich nichts mehr zu machen. Das ist natürlich etwas, das per se widersprüchlich ist mit dem Gründergedanken, wo du eigentlich alles jetzt sofort machen willst. Also ich glaube, ich bin ein sehr guter Gründer, aber ob ich ein guter Unternehmer bin, muss ich erst herausfinden. Und jetzt gerade macht es mir extrem viel Spaß. Ich habe heute in der Früh 2 Stunden Deep Work am Kölner Bahnhof gemacht. Ich war dann eine Stunde in der Sauna, jetzt bin ich hier bei euch. Freue mich auf die Demexco in Köln. Freue mich aber auch wahnsinnig wieder dann beim Team in Wien zu sein. Und wir haben halt echt ein geiles Team jetzt und tolle Talente nach großer Fluktuation in den letzten Monaten. Und jetzt macht es wieder extrem viel Bock. Ja. Armin CX wird immer besser, das Produkt ist geisteskrank. Aber ja, natürlich muss man sich überlegen, was ist nachhaltig, zukunftsträchtig und was kann man mit sich selber auch vereinbaren. Ja.
Diese Folge wird präsentiert von ChatArmin, der führenden Plattform für WhatsApp-Marketing im E-Commerce. Mit ChatArmin kannst du deine Kunden direkt über WhatsApp erreichen, automatisierte Kampagnen aufsetzen oder deinen Service skalieren. Egal, ob Shopify, Klaviyo oder andere Tools, ChatArmin integriert sich nahtlos in dein Setup. So holst du mehr Umsatz aus jedem einzelnen Kundenkontakt. Mehr Infos findest du auf chatarmin.com. Und damit auch wieder zurück zum Podcast. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, also ich glaube, um auch am Ende, und da freue ich mich eigentlich am meisten darauf, über die Hot Takes eines Johannes Mansbart so ein bisschen noch mit einzufangen, ist, glaube ich, erstmal auch wichtig zu verstehen, was so in den letzten 12 Monaten passiert ist, nicht nur sozusagen jetzt vielleicht bei dir menschlich, sondern eben auch auf der Produkt- bzw. Company-Ebene. Also wir hatten das, glaube ich, im Vorgespräch schon mal so kurz angefangen. Ich glaube, letztes Jahr waren beide Parteien, die hier am Tisch sitzen, irgendwie 5 Mitarbeiter oder sowas, haben irgendwie so die ersten Erfolge gecrushed. Es war so ein bisschen so Goldgräberstimmung, irgendwie so ein bisschen so, die Traction war so ein bisschen bisschen da. Ihr habt aber natürlich irgendwie im letzten Jahr auch einfach ultra, ultra viel am Produkt gemacht. Damals würde ich sagen, war es halt irgendwie einfach ein sehr, sehr klassisches Marketing-Tool, was sich dann halt, also WhatsApp-Marketing-Tool, was sich dann halt irgendwie zu einem ganzheitlichen Service im WhatsApp-Bereich sozusagen entwickelt hat, so ein bisschen. Vielleicht kannst du selber vielleicht erstmal einmal so ein bisschen so die Evolutionsstufen so ein bisschen einfangen oder beziehungsweise abgeben, weil ich glaube, von außen versteht man vielleicht gar nicht so ganz, was ihr eigentlich noch genau macht. Weißt du, wie ich meine? Damals wart ihr irgendwie einfach so ein bisschen so die WhatsApp-Guys, so die Hustler aus Wien, die irgendwie guten WhatsApp-Service machen, aber auch wie sich dann sozusagen WhatsApp innerhalb eurer Company weiterentwickelt hat und wo ihr jetzt sozusagen steht, ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderes Paar Schuhe.
Ja, also ich glaube, es ist völlig geisteskrank, was wir machen, ehrlich gesagt. Also das zu bootstrappen, was wir gerade machen, ist lebensmüde und das können eigentlich aktuell nur maximal die Kunden nachvollziehen und vielleicht das eigene Team, sonst keiner, der keinen Einblick hat in das Produkt, dass wir das jetzt 6 bis 12 Monaten bauen und schon auf 100.000 Euro MRR skaliert haben. Ja, also wir hatten eigentlich im Q4 oder Q3, weiß ich jetzt nicht mehr genau, letzten Jahres die Entscheidung, okay, was machen wir mit dieser Firma? Ja, sie ist hochprofitabel, sie funktioniert gut, tolles Produkt, Product Market Fit, check. Du kannst als Gründer eigentlich entscheiden, okay, treibe ich die Sau durchs Dorf oder melke ich sie oder schlachte ich sie? Schlachten ist Exit, melken ist Cash Cow, profitabel. Das Dorf treiben ist, let's see where it goes. Ja, einfach weitergehen, weitergehen, weitergehen. Und gleichzeitig hast du natürlich einen Anspruch an dich als Gründer. Wann macht es mir Spaß? Wie macht es mir Spaß? Was macht mir Spaß? Und Armin und ich haben dann gesagt, okay, wir haben Risiko im Markt, dass das mit dem als WhatsApp-Spezialist nicht unendlich lang gut geht, weil einfach die Generalisten beginnen, WhatsApp zu launchen und so weiter und so weiter.
Das heißt, sagen andere Provider, die jetzt irgendwie ein Tool schon irgendwie beim Kunden dann platziert haben, sagen dann einfach, ey, das ist irgendwie einfach ein Beiprodukt, was ich mir anbiete.
Genau, Beispiel Gorgeous würde beginnen, WhatsApp-Marketing anzubieten oder Klaviyo würde beginnen, WhatsApp anzubieten, etc., etc. Und wir haben gleichzeitig gemerkt, okay, das Produkt ist eigentlich fertig. Also du kannst jetzt natürlich alles schöner machen und so, du kannst auch die Integrations launchen, aber so, sag mal, Pareto-Prinzip, WhatsApp-Marketing-Tool ist schon sehr, sehr gut für den E-Com-Dach.
Vor allem auch, wenn man wahrscheinlich so die Evolution sieht, womit ihr so angefangen habt. Weißt du, was ich meine? Sozusagen der Endkunde sieht ja nur das Produkt sozusagen jetzt gerade, aber sozusagen du kennst ja irgendwie das erste Produkt, was rausgegangen ist, da kann man dann ja nochmal ganz anders bewerten. So, okay, das ist jetzt schon irgendwie eine gute Sache.
Ja, und du merkst einfach, was die Kunden verlangen und was nicht und wofür sie Geld zahlen und wofür nicht. Und dafür zahlen sie halt jetzt Geld und für mehr halt eher diminishing weniger. So. Deswegen, Produkt war quasi fertig und Armin und ich mussten halt entscheiden, okay, was machen wir jetzt? Ja? Und wir haben halt dann relativ schnell entschieden, okay, let's go for the next. Weil wir sind Gründer, wir sind keine Manager, wir haben Bock, was zu machen und wir wollen einfach 10x down und so. Was ist denn 10x down? Ja? Bei AppScale muss man sich auch überlegen, was ist 10x down? Ja? Wahrscheinlich auch entweder ein B2B SaaS zu gründen oder einfach größere Kunden zu suchen oder man macht eine Cashcow draus und ihr beide kauft euch ein paar Wohnungen und so weiter. Das ist halt wirklich eine Grundsatzfrage. Und Armin und ich haben beide keine Kinder, keine Familie, keine Verantwortung. Ich habe ein bisschen Geld, er nicht, aber ist auch egal. Und ja, was machst du? Und wir haben halt entschieden, okay, wir gründen halt innerhalb des Unternehmens neu. Also wir nehmen quasi die Gewinne und den Umsatz und investieren in unser nächstes Produkt, das halt 10x bis 100x ist. Deswegen gibt es ja diese Fabel, so 10x ist easier als 2x, weil es wäre schwerer gewesen, Chat Armin als WhatsApp-Marketing-Tool zu 2x'en, als mit einem neuen Produkt 10x zu machen. Und dann haben wir relativ schnell entschieden, okay, wir machen Armin 10x, wir machen eine Customer-Support-Lösung.
Aber wie seid ihr in diesen Punkt gekommen? Weil den finde ich eigentlich so spannend. Weil eigentlich sozusagen, wenn man sich ja überlegt, ey, okay, ich reite hier gerade auf einem Pferd, was ultra abgeht. Also das mit dem WhatsApp muss ja vor allem sozusagen irgendwie, wenn ich das mit letztem Jahr September vergleiche, wo man denkt, okay, dann muss ich halt irgendwie noch mehr in die Commodities gehen, dann muss ich halt irgendwie noch mehr irgendwie andere Use Cases finden. Also sozusagen, wie habt ihr aktiv festgestellt, dass dieses Double mit WhatsApp zu eng ist oder nicht funktioniert?
Also von außen könnte man das meinen, dass irgendwie 100% Year-on-Year-Growth irgendwie gut sind oder so und auch Investoren, mit denen ich rede, die sagen so, oder nicht rede, ja, die sagen irgendwie 50% wären gut dieses Jahr und wir machen jetzt 300% so, whatever, aber am Ende, ich bin halt im Vertrieb tätig jeden Tag, also ich habe die letzten 3 Jahre nichts anderes getan, als mit Kunden zu reden und weiß halt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und der Armin und ich hatten immer das Gefühl, hey, da geht noch mehr. Ja? Das ist einfach noch kein Case, auf dem wir uns ausruhen und wo wir denken, ja, der ist geil. Ja? Und technisch können wir Produkte bauen und wir haben auch die Kappa und die Gier und die Energie, um was Neues zu machen. So, dass wir dann halt beschlossen haben, komplett wild zu gehen und halt ab Tag 0 das neue Produkt, das halt infinitely mehr komplex ist als das WhatsApp-Produkt, sofort zu verkaufen, an Kunden zu bringen und seitdem halt gefühlt nicht mehr schlafen, ist eine andere Story, aber es war einfach eine tiefe Unzufriedenheit mit dem Status Quo und eine Neugierde, dass da noch viel mehr geht. Weil du kannst immer wieder zurückgehen und sagen, okay, wir drehen das neue Produkt ab, wir machen was anderes. Wir haben ja auch E-Mail-Marketing kurzfristig gelauncht und getestet. Aber Klaviyo ist halt zu gut, deswegen gibt es da jetzt für uns kein Entrance. Ja? Deswegen haben wir dann halt die zweite Hypothese, den zweiten Test, Customer Support, quasi gelauncht und der hat funktioniert sofort, weil einfach Gorgias und Zendesk Dinosaurier sind, die KI nicht können. Punkt. Und natürlich ist jetzt die nächste Frage, das so umzusetzen, weil eine gute Idee, das wisst ihr selber, ist halt nichts wert. Aber ja, wenn Armin und ich eins können, dann den Kopf so lang gegen die Wand schlagen, bis die Wand bricht. Und das machen wir halt seitdem. Und deswegen haben wir eigentlich in der Gründung sehr früh ein zweites Mal gegründet und haben jetzt im Prinzip zwei Produkte oder zwei Companies. Eins, das quasi Late Stage ist, am Skalieren und funktioniert. Und eins, das quasi wieder Early Stage, quasi Pre-Seed ist, wo wir Product Market Fit gefunden haben, aber die Skalierung unglaublich wehtut, weil das Produkt so fucking komplex ist. Also es ist ein bisschen so, wie wenn ihr gesagt hättet, hey, wir machen jetzt noch eine Software oder wir machen jetzt noch ein anderes Service, für das wir 10-mal so viel verlangen können, aber ihr wisst halt nichts darüber. So, und vielleicht der Moritz macht das Neue und der Marvin macht das Alte so. Und das ist halt eine unfassbare Zerreißprobe für die Firma. Also es ist eine reversible Entscheidung, man kann immer wieder zurückgehen, aber ab dem ersten Kunden, der dir Geld zahlt, musst du halt abliefern. Und das ist halt Druck. Und vor allem, du hast halt den großen Unterschied, bei Armin CX laufen halt die Business Operations drüber. Also 24/7 sind die Agenten live auf dem Ding und arbeiten damit. So, wenn ein WhatsApp-Marketing-Tool 4 Stunden offline ist oder nicht funktioniert, ist okay. Juckt dann die Kampagne vielleicht später raus so, oder whatever. Dieses Produkt verwendet keiner den ganzen Tag lang. Auch ein Klaviyo, wenn die 12 Stunden down sind, solange die Flows weiterlaufen, es ist fein so. Aber wenn Gorgias, ein Zendesk oder ein Armin CX down ist, ey, die Leute kommen mit der Heugabel vor dein Fenster.
Das ist quasi wie wenn der Shopify-Shop down ist. Also genau. Nur.
Und das ist einerseits gut, weil das ist Product Market Fit. So, wenn du dein Produkt down ist und die Leute schreien dich an und sind wütend, dann hast du Product Market Fit und bist keine Commodity mehr. Und die KPIs sagen das auch. Also Armin CX wächst einfach 10-mal schneller als Chad Armin oder 100-mal schneller. Es wird einfach geisteskrank. Aber the grass is always greener on the other side. Die Downside ist die, dass wir gerade extrem hart arbeiten, um diese Vision zu realisieren.
Aber was heißt das sozusagen so ein bisschen, also wie kann man sich Armin CX genau vorstellen? Also
beschreib das vielleicht mal in zwei, drei Sätzen.
Du hast ja gesagt, geisteskrank kompliziertes Produkt sozusagen und irgendwie so, wir sitzen ja auch noch auf der anderen Seite, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, klar, irgendwie dann gibt es irgendwie noch ich weiß nicht, ob der angesiedelt ist, Call Richard oder so, keine Ahnung. Hast du mir auch mal rübergeschickt, also keine Ahnung, vielleicht kannst du einmal so das Ökosystem nur von Armin CX beschreiben, was damit irgendwie möglich ist, weil ich glaube, WhatsApp-Marketing, das haben wir jetzt verstanden, das hat irgendwie, das ist im Markt irgendwie da, sozusagen, du hast es gerade auch beschrieben als eure profitable Cash-Cow, die einfach weiter skaliert, weißt du, wie ich meine, sozusagen das Thema ist irgendwie acknowledged, das ist einfach breitgetreten, aber das andere verstehe ich inhaltlich vielleicht einfach noch nicht so ganz.
So, das andere ist 100-mal größer als das WhatsApp-Thema, weil einfach jede E-Com-Brand oder jedes Business ab einem gewissen Customer-Support-Load eine Lösung braucht, die sie von ihrer Apple-Mail-Inbox, Gmail-Inbox oder ihrem Instagram-App am Handy einfach auslöst und professionalisiert. Also irgendwann macht der Gründer nicht mehr selber den Customer Support, irgendwann hast du ein mehrköpfiges Team, irgendwann hast du mehrere E-Mail-Adressen, mehrere Instagram-Accounts und so weiter und du brauchst aber eine konsolidierte Inbox, wo du das alles strukturiert abarbeiten kannst und im Idealfall ganz effizient. Deswegen gibt es ja Zendesk, deswegen gibt es Gorgias, Intercom, HubSpot, diese ganzen Lösungen, Customer Relationship Management. Und wir haben einfach von Anfang an beschlossen, okay, wir machen das, nur halt auf Steroids, inklusive AI. Und ja, also sagt mal eurem Dev, er soll jetzt Chamäleon nachbauen. Und dann schaut, wie viel er kotzt. Ja, er wird sehr viel kotzen. Oder AB-Lift oder ich weiß nicht, was ihr nützt. Ja. Uplift. Und, aber das ist es. Ja. Also wir haben gesagt, hey, wir bauen jetzt Gorgias, aber besser. Und so sofort und ich verkaufe es auch sofort. Ja, das ist es. Und wir haben natürlich unterschätzt, wie geisteskrank kompliziert die Produktentwicklung ist. Wenn du drauf schaust, ist das Produkt ziemlich easy. Also ich lasse meine Seller, also meine Interviewer, die lasse ich mir das Produkt erklären aus dem Nix und die meisten technisch halbwegs versierten Leute können das gut erklären aus dem Stand. Also das Produkt selber ist easy und geil und schaut schön aus und kann viel, aber die Produktentwicklung ist einfach gottlos. Und ja, wie gesagt, die Einladung an euch, einem eurer Devs mal zu sagen, hey, bau mal das nach bitte. Und hier sind schon die ersten 3 Kundenverträge.
Ich dachte, jetzt kommt die Einladung nach Wien.
Weil ich hab mit Lovable schon ein Demo gemacht, ein Dummy, und ich habe schon verkauft. So. In 2 Wochen gehen die ersten Kunden live mit 1.000 Euro pro Monat. Moritz, bist herzlich eingeladen. Ne? Und dann schau, was mit der Company passiert.
Ja, das hat sich jetzt gerade so ein bisschen so angehört.
Und dann stirb nicht. Als Company, als Gründer und als Dev. Nicht sterben.
Das ist
Moritz als Dev stelle ich mir sehr witzig vor, aber
das steht auf einem Blatt Papier. Ich hab den Udemy HTML-Kurs gemacht, ich bin eigentlich nicht aufzuhalten. Also wenn du eine Frage hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Man könnte das jetzt gerade so sagen, oder beziehungsweise wenn ich es von außen betrachtet hätte, bevor ich jetzt gehört habe, was du gerade gesagt hast, hinsichtlich wie hart das irgendwie auch tech-wise ist und sonst irgendwas, hätte ich eigentlich die These in den Raum gestellt, dass der Aufbau von irgendwie Armin und von Chetamin, also von Armin CX und sozusagen Chetamin an sich, eigentlich von der Tech-Seite immer sehr, sehr einfach aussah. Also irgendwie so, tech was always not a problem or not the problem. es waren eher sozusagen People, die vielleicht irgendwie eher nicht so ganz mit dem Wachstum irgendwie copen konnten. Also irgendwie, ich glaube, es ist ein sehr, sehr harsches Umfeld einfach. Es ist, glaube ich, nicht für jeden einfach was. Das wirst du wahrscheinlich genauso mitgehen, dass Armin und Jetamin nicht für, ja, vielleicht die ganz Entspannten sozusagen, was einfach ist. Also ihr habt schon irgendwie einen harten Grind irgendwie aufgebaut. Würdest du sagen, dass sowohl Tech als auch, ja, einfach People Games sozusagen, was dann den Absatz angeht, eben beide Companies extrem kompliziert sind, also dass es sehr, sehr schwer ist, dann sozusagen ja, da einfach mitzuziehen, sowohl Tech, aber auch über People?
Also ich glaube, für die meisten der neuen Leute in unserem Unternehmen, die uns als Angestellte joinen, ist es überwältigend. Und ich glaube, für ganz wenige ist es das Geilste, was ihnen jemals passieren konnte, und sie lieben es. Also ich glaube, ganz viele sind irritiert und ganz wenige sind inspiriert. Und die inspiriert sind, die werden nie wieder von uns gehen wollen, und die irritiert sind, werden ganz schnell wieder gehen wollen. So, die brennen natürlich aus, weil sie diesen Speed und diese Kultur nicht können. Ja. Also, was haben uns denn unsere Eltern beigebracht? Ja, dass wir lächeln müssen, dass wir nett sein müssen, dass wir nicht weinen dürfen, vor allem wir Männer. Und bei Chad Armin sagen wir eigentlich, hey, ganz ehrlich, radikale Ehrlichkeit. Wenn du was verkackst, wird das angesprochen. Unter 4 Augen, unter 8 Augen, unter 16 Augen. I don't fucking care. Jede Minute, die es nicht ausgesprochen wird, sind wir als Company schlechter. Und je schneller es radikal ehrlich eskaliert wird, desto schneller wachsen wir als Company und removen any blockers. Und wenn du diese Gedanken und diese Vision und diese Kultur skalierst und auf alle Leute applizierst, egal in welcher Position, Vertrieb, Success, Marketing, Dev, dann schaffst du eine Kultur, die natürlich also sehr, sehr radikal ist, hundertprozentige Transparenz und Ehrlichkeit erlaubt und nichts anderes, und jeden Menschen, der das nicht liebt und darin nicht aufblüht, komplett zerbricht, weil es widerspricht allem, was auf ihn programmiert wurde. Kleidungsstil, wie hast du dich zu kleiden auf der Straße, wie hast du dich auszudrücken, wie hast du mit Menschen umzugehen, so. Wir brechen ein Stück weit mit diesen Konventionen. Warum? Weil wir sonst sterben. Wir können uns bootstrapped gegen ein Zendesk mit hunderten Millionen von Funding, Gorgeous mit hunderten Millionen von Funding, Charles mit 50 Millionen plus Funding nicht durchsetzen, wenn wir die gleichen Management- und kulturellen Prinzipien applyen wie die. Sondern wir müssen halt in allem 10x smarter und harder arbeiten und sein und klarer.
Aber führt das denn faktisch zu 10x smarter?
Absolut.
Aber sozusagen, wenn du dann irgendwie selber merkst, von wegen so, dass du von, weiß ich nicht, 5 Hires im Monat 4 wieder rausschmeißt, ist das ja irgendwie auch einfach und nicht effizient. True. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Also einfach nur,
um das bisschen zu challengen. Du verlierst dann wirklich fast nichts, weil wenn die Leute schnell gehen, war der Hiring-Prozess halt auch ein bisschen hauruck. Also wenn mir der Bewerber sagt, du, ich habe sonst keine Option, ich bin eh arbeitslos, und sage ich, okay, passt, morgen sitzt du da um 9, startest. Und wenn um 12 Uhr der Rami sagt, du bist raus, dann kriegst du bis halt nach einem Tag wieder gekündigt. Mhm. Aber dann spare ich mir Zeit. Also dann investiere ich keine 4 Stunden in den Hiring-Prozess, weil ich investiere die 4 Stunden meines Mitarbeiters in ihn, der irgendwie 1-10% des Values an Zeiteinheit hat. Und das System evoluiert sich von selbst, aber ich investiere meine Energie nicht. Und das Vertrauen muss ja gelernt und erarbeitet werden. Also es kommt ja nie ein Mitarbeiter zu dir, egal wie extensiv der Hiring-Prozess war, und du sagst, hey, da hast du unsere 100 Kunden, viel Spaß, mach, wir hören uns in einem Monat wieder. Sondern du übergibst ja schrittweise deine Key-Accounts oder deine Kunden an die Mitarbeiter und hältst den so eng an der Leine, bis du weißt, okay, der macht so einen geilen Job, ich brauche da nie wieder reinschauen. Und dann ist es Dream und Paradise. Aber das passiert halt bei 1-10% der Leute, und alle anderen müssen halt leider gehen, weil sie es nicht können und nicht schaffen. Und das heißt, diese Qualifizierungsphase und diese bleibt er bei uns oder nicht, das zeigt sich eh erst in den Daily Operations. Das heißt, du kannst einen Punkt machen dafür, dass der Hiring-Prozess quasi non-existent ist, oder du kannst einen Punkt dafür machen, dass der Hiring-Prozess halt ultra-extended ist, aber dann bist du wieder Sunk-Cost-Fallacy-prone, dass du quasi den nicht feuern willst, weil du ja so viel in den Hiring-Prozess investiert hast, was wieder deine Entscheidungsfindung und deine Exzellenz in deiner Entscheidungsfindung total biased. Das heißt, eigentlich willst du ja als Gründer, du wünschst dir ja bei jedem Mitarbeiter den Punkt herbei, wo es funktioniert. Also das weißt du irgendwie in Stunde 7 oder an Tag 7 der Zusammenarbeit, weißt du, okay, geil, das macht Spaß. Und dieser Punkt ist the most magical moment, weil wenn du weißt, okay, du hast jemanden gefunden, der wirklich gut ist, so mit dem bist du im Schützengraben, so das ist das, wofür du als Unternehmer eigentlich lebst. Aber bis dahin ist es einfach nur Pain und Schmerz, egal ob der dann am Ende gut ist oder schlecht ist. Und jetzt kannst du überlegen, okay, wie komprimiere ich diesen Pain und Schmerz im Hiring-Prozess und in der Adoption oder in der Onboarding-Phase mit dem Mitarbeiter? Und da kann man halt unterschiedliche Prinzipien applyen. Und wir waren halt ganz lange von dem Prinzip getrieben, okay, Armin und ich haben keine Zeit, weil wir operativ einfach 60 bis 80 Stunden Arbeit pro Woche haben. Wir hiren die Leute quasi, werfen sie in die Firma, wie Spaghetti an die Wand oder wie Wasser in den Händen, und das, was bleibt, das hat seine Berechtigung, und die anderen, die sind eh nicht für uns gemacht. Und das ist natürlich ein extrem radikaler, transaktioneller Hiring-Prozess, der quasi keine Rücksicht auf den Menschen nimmt und nur auf den Arbeitnehmer. Aber er hat dazu geführt, dass wir halt einfach 20 Maschinen unter Anführungsstrichen, Krieger unter Anführungsstrichen, ja, das sind dann immer so martialische Beispiele, in die man dann geht, aber wir haben einfach 20 Leute da jetzt, die sind einfach gottlos gut. Die sind einfach geisteskrank gut und die würden auch keinen geringeren Standard akzeptieren. Das heißt, jeder, der dazukommt, die Messlatte ist halt fucking hoch. Ja? Aber gleichzeitig finden diese 20 Leute auch nirgendwo anders mehr jemals so ein Umfeld wie bei uns, das sie so sehr lieben. Das heißt, es ist eine extreme Kultur, für wenige gemacht, die lieben es. Die können bei uns Anteile bekommen, verdienen weit über Marktwert, werden mit 100%iger Transparenz und Ehrlichkeit belohnt, und alle anderen fühlt sich das wie eine Strafe an, und die suchen sich halt dann ein Umfeld, wo sie halt den Montagvormittag mal mit Kaffeetratsch verbringen können, bevor um 10 Uhr das All Hands beginnt.
Kommt dann selbst Geld.
Aber kann man das Umfeld sozusagen auch skalieren und sagen, okay, ich finde neben den 20 Kriegern, wie du es jetzt gerade genannt hast, noch irgendwie, weil auf Dauer wirst du sie brauchen, 40, 50 weitere, die in einem ähnlichen Scope sozusagen unterwegs sind? Oder sagst du, das kann ich mir schon schwieriger vorstellen, oder braucht es die vielleicht sozusagen aus deiner Meinung heraus dann auch gar nicht mehr?
Also einer der größten Kritikpunkte von Andreas Altheimer, dem 3% von Chad Armin gehören, den ich sehr, sehr bewundere, ist, er hätte diese Kultur niemals so gebaut und die skaliert nicht. Ich stelle euch eine Frage, ja, wir waren vor einem Jahr zu fünft und sind jetzt über 20. Skaliert's?
Stand jetzt würde ich sagen, ja, deswegen.
Ja, und in der Zwischenzeit sind halt 20 mehr Leute gekommen, die wieder gegangen sind. Aber es skaliert. Und wenn es von 5 auf 20 skaliert, skaliert es auch von 20 auf 40. Ist es schön? Will man das so? Versucht man die Fluktuation runterzubringen, den Hiring-Prozess zu verbessern etc.? Natürlich. Haben wir diese 15 Leute in den letzten 12 Monaten gefunden, die das lieben, die sich nichts anderes vorstellen können, die teilweise von Deutschland mit einem Rucksack nach Wien gezogen sind, um diesen Traum zu verwirklichen? Fuck yeah. That's the standard. Alle, die sich angesprochen fühlen, bitte, johannes@chatarmin.com. Alle anderen aus meinen eigenen Reihen bitte jetzt kündigen. Und alle, die das nicht toll finden, mich gerne auf LinkedIn blockieren. That's the truth. Wir sind bootstrapped. Wir haben keine Zeit für Bullshit und kein Geld für Fehler.
Aber warum der ganze Bootstrap-Ansatz? Ich meine, am Anfang warst du, ich glaube, da haben wir letztes Jahr sogar auch drüber gesprochen, rund um die Podcast-Aufnahme, dass du meinst, du bist ein bisschen zu bekannt auf LinkedIn dafür, dass ihr irgendwie Bootstrap-Unternehmer seid und keiner wusste quasi, was ihr macht. Ich glaube, das hat sich mittlerweile ein bisschen geschiftet, vielleicht auch zu deinem Vorteil. Aber warum so dieser Die-Hard-Bootstrap-Ansatz? Wir haben da letztes Mal, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen, aber gar nicht so intensiv, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich würde vom Gefühl her sagen, es ist auch ein bisschen weniger geworden.
Ja, also
es ist nicht mehr so auf den Top 3 Johannes Mansbart Agenda-Themen, würde ich sagen.
Ja, aber
ist Bootstrapping so ein bisschen, wurde getauscht.
Ja, ich glaube halt, weil Johannes letztes Jahr selber gesagt hat, ich bin nur für Bootstrapping bekannt. Ich muss mal Chat-Armin oder Armin Sex quasi bekannt machen.
Ja, ich denke, warum ist mir Bootstrap wichtiger als WhatsApp und Armin Sex? Ja, weil Bootstrap wird mein Leben lang ein Teil meiner Persönlichkeit und Philosophie sein, und WhatsApp und Armin Sex vielleicht nicht, ja, weil wer weiß, was wir alles noch machen in unserem Unternehmerleben. Das heißt, ultra long term bleibt dieser kulturelle Aspekt immer und überall an mir haften, auch in meiner Beziehung und in meiner Familie so. Ich sage denen auch, ey Leute, wir sind Bootstrap und die schauen mich deppert an und ich freue mich einfach nur. Aber dieses WhatsApp und Armin Sex Thema ist ja Mittel zum Zweck, so das haben wir halt gefunden, haben wir halt Product Market Fit gefunden, so ihr könntet genauso eine Performance-Agentur sein oder eine Google Ads-Agentur, aber ihr habt halt im AB-Testing, im CRO habt ihr halt was gefunden und seid darin halt ultra gut, und natürlich macht ihr jetzt nichts mehr anderes, aber im Herzen seid ihr Unternehmer, Selbstständige, liebt es eine Agentur aufzubauen, und wer weiß, was ihr auch noch machen werdet. Ja? Das ist mal der eine Punkt. Und der andere ist der, naja, im Prinzip, warum sind wir so getrieben davon? Also der Armin und ich sind einerseits Masochisten. Also ich glaube, wir lieben es einfach, Aufgaben anzunehmen, die unmöglich sind. Herausforderungen zu meistern, die unmöglich sind. Ich glaube, das ist wirklich unser Antrieb. Wir lieben das, Rätsel und Aufgaben und Challenges zu solven, die nur wir solven können. Das ist Masochismus oder Märtyrertum, I don't know. Aber wir lieben es einfach, das Unmögliche möglich zu machen. Und das ist unmöglich, was wir gerade machen. Das ist komplett Lebensmittel. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, der, dass es unser Standard ist. Also wenn du es schaffst, ohne Geld gegen viel Geld zu competen oder mit als absoluter Underdog, als gallisches Dorf die Römer zu besiegen oder halt die Starken mit viel Geld so, also keine Ahnung, als Brentford und Chelsea zu besiegen oder als Brighton-Hoven, Man City, ja, der Sieg fühlt sich einfach anders an. Du hast einfach eine andere kulturelle Identifizierung mit deiner Mission als wenn du halt einer von 25 Spielern bei Man City bist, der eh 20 Millionen im Jahr verdient, egal ob er jetzt gewinnt oder nicht, und der dem langweilig ist, wenn er mit dem Bus nach Brentford fahren muss, sich währenddessen noch die Füße massieren muss und beim Aufwärmen halt entscheidet, na, ich habe ein kleines Ziergall, sagen wir in Österreich, eine kleine Zerrung in der Wade, die nächsten 4 Wochen leider doch nicht. Ja.
Aber wäre es sozusagen möglich gewesen, auch bei diesem Spiel mitzuspielen und du hättest dann einfach nur nicht so viel Spaß dran gehabt, wenn ich das richtig raushöre? Oder ihr hättet nicht so viel Spaß dran gehabt, dann nicht so den Wert gesehen, die Mission dahinter wäre also eine andere gewesen?
Marvin, ich habe nie darüber nachgedacht, Investoren zu holen. Ich habe mich noch nie mit Fundraising beschäftigt. Wenn ich dran denke, bekomme ich
PTSD.
Und ich weiß es nicht. Ja, würde ich meine nächste Company wieder so bauen? Nein. Ja, meine nächste Company, da ist dann Geld da, entweder mein eigenes oder von Leuten, die halt in meiner LinkedIn-Inbox darauf warten, dass ich ihnen antworte, weil sie mir Geld geben wollen. Und natürlich mache ich dann nicht mehr die ersten 12 Monate 100 Anwahlen am Tag. So. Obviously nicht so. Aber ich habe es mir halt jetzt mal beigebracht und ich habe es jetzt mal so gemacht. Das nächste Mal nehme ich mir halt 3 Seller mit und erarbeite mit denen Product Market Fit. Aber die machen die Anwahlen und ich höre mir dann die Recordings an und Feedback die und arbeite am Leverage und am System und nicht im System. Also natürlich passiert deine Evolution als Gründer, als Unternehmer und du identifizierst deine Arbeitsweise, die dir gefällt und interpretierst dich selber als Schaffender und als Machender neu und kommst auf ein völlig neues Level. Aber Bootstrapped ist fucking great und ist für junge Menschen eine unique opportunity, um in ganz kurzer Zeit extrem viel aufzubauen, was in einem Angestelltenverhältnis niemals möglich ist, ohne dabei von anderen Menschen abhängig zu sein, außer von ihrem eigenen Team, von sich selbst und ihren Kunden. Und das ist, finde ich, eine geile Perspektive, weil ich frage immer die anderen Leute, ey, was ist in den letzten 3 Jahren in deinem Leben passiert? Wo warst du vor 3 Jahren? Was hast du gemacht? Und ich finde es irrsinnig spannend, weil da hole ich mir immer so Ranges of Experience ein, was in 3 Jahren passiert. So. Und ist das lang oder ist es kurz? Ja? Und wir haben halt in 3 Jahren, weiß nicht, 25 Arbeitsplätze geschaffen, bald, weiß nicht, 5 bis 10 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, haben 2 Produkte gebaut, die fantastisch gut sind, die geliebt werden, haben eine Personal Brand gebaut, die Millionen wert ist. Und haben uns etwas angeeignet, ein Skillset, das die nächsten 60 bis 70 Jahre lang Unternehmertum bedeutet und auch Partnerschaft zwischen dem Armin und mir. Und ich würde sagen, das ist für 3 Jahre geil, macht Spaß, let's go, on to the next. Aber wenn ich höre, ja, ich war jetzt 6 Jahre in dem Job und eigentlich war es die ganzen 6 Jahre immer das Gleiche, so, ey, fuck, you're stagnating. So, das ist so viel Talent, so viel Brain Capacity, unused, ja, kein GDP, kein BIP, keine Taxes, die gezahlt werden durch Arbeitskraft und Talent und Smartness, die wir da haben, die verrottet. Ja, und währenddessen werden Österreich und Deutschland weiter verschuldet. Ja. Deswegen sage ich, ja, wir brauchen mehr Agenturen und mehr SaaSes, um gegen die Staatsverschuldung anzukämpfen. Wir brauchen mehr Unternehmertum in unserer Jugend und in unseren Reihen. Und was wir in 3 Jahren gebaut haben, macht einfach Spaß und ist unique. Und wenn das die Upside ist für junge Gründer, zu bootstrappen, und die Downside ist halt quasi 3 Jahre unfassbar viel zu lernen, aber halt keinen quantifizierbaren Erfolg zu haben. Also jeder, der diese Wette nicht macht, der das nicht tut, ja, dem ist eh nicht zu helfen. Also dann mach halt was anderes. Aber ich finde, es ist eine outstanding opportunity.
Braucht ihr das zu einem Unicorn? Ist es dir wichtig?
Obviously. Also ist wichtig ist es mir nicht. Nein, es ist mir völlig egal. Aber ja, klar, obviously wird das ein Unicorn. Also ja, okay. There's no way around it.
Okay, ich bin sehr impressed. Also ist, glaube ich, ein bemerkenswerter Ansatz, den ihr da fahrt. Also ich weiß nicht so ganz, in wie viel, also manche Sachen finde ich vielleicht auch ein bisschen, passen nicht so ganz klar zusammen, aber viele Sachen finde ich sehr bewunderlich. Aber ich glaube, es ist auch absolut in Ordnung sozusagen, sich da einfach auch mal so ein bisschen einfach berieseln zu lassen und da sozusagen seine 2 Cents einfach mitzunehmen, sage ich jetzt einfach mal. Grundsätzlich wäre für mich, glaube ich, ein guter Punkt, so ein bisschen überzuleiten in so die Persona.
Ja, dann lass es doch gerne machen. Was ich unfassbar spannend finde, und vielleicht können wir damit direkt einleiten, wie würdest du dich selber sozusagen als Mensch, ist vielleicht ein bisschen groß gefasst zu bezeichnen, aber ich finde das, um das vielleicht kurz einzuordnen, so unfassbar spannend, dass du jetzt hier, nachdem wir im Vorgespräch irgendwie schon herzliche Lacher hatten, sehr viele Witze gemeinsam gemacht haben, auf einmal sozusagen für mich auch ein bisschen unerwartet, weil mir das dann sozusagen schwerfällt, das nachzuvollziehen, hier sitzt und erstmal wieder ganz nüchtern, wenig irgendwie probierst, Emotionen zu zeigen, sitzt und da kommt das dicke Grinsen sozusagen wieder raus. Ist das irgendwie was, wo du sagst, ey, das unterdrückst du aktiv oder ist das einfach so two cents of the different of the same person. Also das fände ich unfassbar spannend, das von dem Menschen Johannes Mansfeld einzufangen.
Ja, also ich glaube, das ist meine größte Last und meine größte Bürde, die ich trage, weil ich kann so unglaublich herzlich und lustig sein, aber ich kann auch so fucking nüchtern und steril sein. Das verwirrt viele Leute, die wissen nicht, was sie mit mir anfangen sollen. Ist mir egal, aber natürlich ist das eine Zwiespalt, die trage ich mit mir rum, die natürlich unglaublich herausfordernd ist für mich und auch für euch, ne? Weil natürlich bin ich lieber lustiger und mache Späße, als ich bin im Monk-Mode und im Autisten-Modus, wie ein Pferd, das einen Fiaker zieht in Wien in der Innenstadt mit Scheuklappen. Aber eigentlich, vielleicht hilft euch eine Anekdote so. Mein bester Freund, der Christopher, ist bei uns auch Kaltakquise-Coach und Sales-Coach für mein Team. Und er ist eigentlich die ärmste Sau, ja, weil er kennt mich seit fast 20 Jahren, kennt mich als den Honey, haben sie in der Kinder zu mir gesagt, der ja einfach nur Blödsinn macht und wild ist und so weiter. Und der muss jetzt mit dem Gründer Johannes auch noch copen quasi. Also der kennt quasi den, der mit ihm in die Bars geht, Spaß hat, mit den Mädels redet und halt ja funny as fuck ist. Und gleichzeitig kennt er mich, der ihm sagt, Christopher, das haben wir schon besprochen. Wo hast du das dokumentiert? Schick mir eine Google-Kalender-Einladung. Weil ich einfach als Gründer Struktur brauche und Systeme, die funktionieren, auf die ich mich verlassen kann, ein Operating System. Und als Mensch genau das Gegenteil will. Ich will in meiner privaten Zeit nichts im Kalender haben. Ich will an einem Samstag niemanden haben, der mir fucking sagt, was ich zu tun habe. Weil ich eh 5 Tage in der Woche 12 Termine am Tag habe oder 16 oder 8 und eh der Kalender mir sagt, was ich zu tun habe. Das heißt, das ist eine irrsinnige Ambivalenz, die ich da lebe zwischen dem geisteskrank durchstrukturierten und mit Dokumentation und Transparenz und Details obsessten Gründer und Geschäftsführer und Unternehmer und was auch immer und Vertriebler, alle Hüte, die ich da anhabe, und dem unglaublich freiheitsliebenden, revoltierenden Privatmenschen, der einfach nichts mehr hasst als Struktur und einfach nur tun will, was er tun will den ganzen Tag. Und das ist mir in Griechenland letzte Woche unglaublich bewusst geworden. Ne? Ich hatte meinen Laptop nicht dabei, kein Slack, kein E-Mail. Und ich war unglaublich glücklich und unglaublich lustig und war einfach der Mensch und ich. Und dann komme ich zurück ins Büro und bin wieder im Tunnel und ich bin 180 Grad anders. Und ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber vielleicht hilft euch das nachzuvollziehen. Und glaubt mir, der es damit am schwersten hat, bin ich und meine Nächsten und meine Liebsten.
Am Ende, um da vielleicht noch eine Ebene tiefer zu gehen, wäre so ein bisschen so die Frage, wie würdest du dich denn sozusagen, also diese Art, die wir gerade beschrieben haben, beschreibt ja auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, dann deine Persönlichkeit. Also sozusagen eigentlich bist du ein sehr, wie würde man das nennen, empathisch, keine Ahnung, also sehr auf, okay, ich will eine gute Zeit haben, ich will irgendwie gute Leute um mich drum herum haben, ich will irgendwie auch irgendwie einfach, eine gute Zeit irgendwie einfach haben. Und auf der anderen Seite hast du es gerade selber irgendwie so ein bisschen beschrieben, so führst du irgendwie jeden Tag dann Krieg im eigenen Unternehmen, weißt du, was ich meine? Also irgendwie, du kommst aus dem Urlaub wieder und knallst dann richtig durch die Decke. Wie ist denn das persönlich dann einfach für dich, wenn du dann beispielsweise wiederkommst und irgendwie dann in der ersten Woche, ich weiß jetzt nicht, ob es passiert ist, aber irgendwie 2 Leute rausschmeißen musst, weil es halt nicht funktioniert, weil irgendwie auf der einen Seite hast du gemerkt, irgendwie, ich lieb's irgendwie, also ich mag irgendwie auch die Einfachheit und irgendwie sozusagen das, wie du dich gerade beschrieben hast, steht dem gegenüber zu sagen, so ja, ich habe gar kein Problem jetzt damit, irgendwie Leute rauszufeiern und dann nach einer Woche Harmonie und Ruhe ist dann irgendwie wieder Terror und Krieg so ein bisschen.
Ja, also erstens mal, ich glaube, es sind Mama und Papa. Also ich glaube, die Mama, die Empathin, der Familienmensch, die Herzlichkeit und der Papa, der strukturierte Narzisst, der halt unglaublich leistungsfähig und konzentrationsfähig ist. Naja, Moritz, also im Urlaub bin ich der Mensch, Johannes, und kann extrem gut damit copen, wenn in Griechenland das Essen nach einer Stunde erst kommt oder die öffentlichen Verkehrsmittel nicht funktionieren oder ich mit dem Quad irgendwo strande auf der Insel und halt dann fragen muss, die vorbeifahrenden Autos, ob sie Benzin für mich holen können. Ist für mich das easy. I don't fucking care. Ich bin in Griechenland, schönste Leben. Es gibt keine Zeit.
Die denken sich auch so, geiler Typ, Alter. Die Österreicher sind ja richtig entspannt.
Ja, so Zeit, erfundenes Konstrukt der Menschheit gibt es nicht im Urlaub bei mir. Und dann komme ich zurück und merke, okay, passt nicht. 3 Leute müssen gehen, damit diese Company grow or die, ja, leben kann oder halt nicht. Weil ich weiß ganz genau, sobald wir beginnen, einen niedrigeren Standard in der Company zu akzeptieren, stirbt dieses Unternehmen. Ja, es funktioniert einfach nicht anders. Oder ich sterbe als Gründer innerlich und muss entweder rausgehen oder ich hasse meinen Job. So. Ich habe letzte Woche mit einem der erfolgreichsten Startup-Verkäufer, also Startup-Gründer, und der dann einen Exit geschafft hat, Österreichs geredet, fast 1 Milliarde Exit. Und er hat gesagt, er hasst Unternehmertum. Und das Einzige, wovon in der Exit befreit hat, ist der Druck, einen Exit machen zu müssen. Aber er hasst Unternehmertum. Die waren am Ende 250 Leute oder so. Er hatte nur mehr HR-Themen, nur mehr intern Gossip und Themen und die passt nicht und das und das. Er hat gesagt, er hat es gehasst. Und ich meine, warum gründe ich ein Unternehmen? Damit ich nach 5 Jahren endlich verkaufen will, damit ich dann Geld habe, damit ich dann ein Jahr Sport und Familie machen kann. Aber die letzten 3, 4 Jahre lebe ich eine Existenz, die ich hasse. So. Ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, so, warum Geld ohne Sinn als kein Geld mit Sinn? Ja? Und ist für mich ganz klar, lieber Sinn ja, als Geld und lieber Mission und Trieb und Hunger als Sättigung, Fettheit und Trägheit. Ja.
Aber trotzdem hast du doch ein System gebaut, was irgendwie von Geld regiert wird.
Naja, weil was ist denn die Alternative in unserer Gesellschaft?
Also ja, aber du könntest ja, also auf der anderen Seite, dann frage ich andersrum, wie wichtig ist dir Geld im Allgemeinen? Weil die Frage, wenn du sagst, sozusagen, es geht um die Selbstverwirklichung und um die Erfüllung, das wäre jetzt sozusagen meine nächste Frage gewesen, was dich sozusagen antreibt, das ist sozusagen die persönliche Selbsterfüllung. Könntest du ja auch einfach sehr missionarisch an das Thema rangehen und sagen, ich baue jetzt irgendwie, weiß nicht, mein ganzes Leben lang Brunnen in Afrika. Einfach nur sozusagen als sehr plakativen Vergleich, so ein bisschen sozusagen, da hast du den Impact, du kannst dich selber verwirklichen, du hast eine sehr hohe Erfüllung, sag ich mal, du arbeitest sozusagen am Problem auch so ein bisschen mit dran. Wieso braucht es dann dieses High-Performing-Umfeld nebenbei?
Also erstmal ist ein Unterschied, ob ich 10 Millionen applyen kann und dadurch, weiß nicht, 10.000 Brunnen in einem Jahr bauen kann, als ich gehe mit der Schaufel los und baue halt 7 im ersten Jahr und breche mir dann die Hand und lande im Krankenhaus in Uganda. Ja. Zweiter Punkt, Geld ist halt eine Währung und ein Konstrukt, auf das wir uns weltweit geeinigt haben. Und davon gibt es nur ganz wenige, ja, nicht mal Sprache. Also Sprache, aber nicht welche Sprache. Deswegen, wir haben uns halt auf Zeit geeinigt und auf Geld und sonst gibt es halt nicht viel. Das heißt, irgendeinen gemeinsamen Nenner muss es ja geben, um etwas zu machen. Ja. Zweitens, diese 20 Jobs, die wir jetzt geschafft haben und 20 Familien, die wir ernähren, ist ein unfassbarer Impact und Leverage auf die Gesellschaft. Das heißt, wo schaffe ich es denn sonst noch, so einen Impact und Leverage zu haben? Okay, als Volksschullehrer mit einer Klasse von 20, aber ich kann halt nur eine Klasse unterrichten und die Kinder erkennen mich halt nicht mehr, wenn sie 17 sind. Ja. Aber ich kann halt aus 20 Jobs 200 machen oder 2000 und dann habe ich einen Impact auf die Gesellschaft, die Österreich entschuldet und halt es schafft, quasi eine neue Akademie für Menschen zu bauen, die jede Universität und jede Schule halt einfach arm und traurig aussehen lässt. Das heißt, natürlich ist mein Trieb der, Gutes zu tun und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen auf einem Scale, der nur mit B2B SaaS, ja, bootstrapped und als Unternehmer möglich ist und mit nichts anderem. Ja. Natürlich will ich Schulen bauen, private, weil wir haben vorher schon darüber geredet, Private Education ist einfach ein Privileg, der unleistbar ist und selbst dort bekommen die Kinder irgendwie fucking Spaghetti mit Tomatensauce aus der Dose. Ja. Ist einfach nicht der Way of Life, den ich envisione, für meinen Stammbaum, meine Kinder und auch meine Mitarbeiter und mein Team. Das heißt, natürlich ist da der Antrieb da, immer auf ein neues Level zu kommen, immer ein neues Game zu spielen und das geht halt einfach nur durch Geld in unserer Gesellschaft.
Aber warum, ja, okay, aber warum dann so dieser geistkrank lange Sprint? Also warum sozusagen, keine Ahnung, wenn du jetzt überlegst irgendwie, ich will die Valuation jetzt nicht sagen, aber wenn du dir irgendwie überlegst, was die Company wert sein will, bist du jetzt an einem Punkt, wo man eigentlich sagt, okay, alles klar, wie die Shares verteilt sind, ist es eigentlich ein, also du müsstest wahrscheinlich, wenn du das Ding jetzt normal verkaufen würdest, sag ich mal irgendwie, weiß nicht, Mitte nächsten Jahres oder sowas und ihr macht da noch ein bisschen Frühjahrsputz, dann würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen, dass wenn es, wie es jetzt gerade finanziert ist, bis zu dem Exit, dann müsstest du dir dein Leben lang eigentlich keine Sorgen mehr über Geld machen oder sonst irgendwas. Vor allem, wenn du sagst, ich würde jetzt mal einen Raum stellen, du fährst hier nicht mit dem Porsche an, du fährst irgendwie, du bist mit dem Nachtzug hier hingefahren, du fliegst nicht hier hin. Also sozusagen, dein Lifestyle wird jetzt sich auch meiner Ansicht nach im Grenzen halten. Also du bist jetzt keiner, der in Extravaganz lebt oder Extravaganz irgendwie stark braucht, glaube ich. Dann ist so ein bisschen so die Frage, warum dann dieser lange Sprint? Warum dann nicht irgendwann auch einfach wieder dieses, ich komme jetzt zur Ruhe, verkauf's und ja, trete mal einen Schritt wieder zurück?
Ja, weil ich glaube, dass ich diese Ruhe auch finden kann, ohne zu verkaufen. Also ich bin ja ständig auf der Suche nach dieser Ruhe, auch jetzt. Ne? Glaubt ihr, warum war ich heute in der frühen Stunde in der Sauna? Also das hätte ich vor einem Jahr niemals gemacht. Aber weil ich einfach dachte, hey, ist guter Leverage aufs System. Wenn es mir gut geht, kann ich ein besserer Geschäftsführer sein, ein besserer Podcast-Partner sein. Ich bin heute eh die nächsten 12 Stunden durchgetaktet. So, ich treffe 2, 3 Kunden, 2, 3 Bewerber. Da will ich einfach mich wohlfühlen in meiner Haut. Und dafür muss ich kurzfristig auf mich selber Acht geben. Und ich bin auch letzte Nacht zwar mit dem Zug gefahren, aber mit einem Nachtzug, mit einer Dusche im Abteil und habe geschlafen. Also, und letztes Jahr bin ich halt noch 2. Klasse bei Gremlich gefahren und habe halt den Masochisten auf LinkedIn kommuniziert und Bootstrap for win, aber hatte halt Rückenschmerzen. Ja, ist das jetzt geil und ist der Narrativ gut? Ja, whatever. Und der Exit bringt mir nichts, Moritz, weil ich habe eh Geld. Ja, ich kann eh auf dem Level leben, das ich leben will, ja, im Chat Armin Merch und in meiner kleinen Wohnung in Wien mit meiner Freundin gemeinsam, die ich sehr liebe. Und mehr brauche ich nicht. Ja. Und ich habe auch mit dem Gründer geredet letzte Woche, um bei der Story zu bleiben. Und er hat gesagt, ja, nach dem Exit hat er ein Jahr nur Sport und Familie gemacht. Und man glaubt es nicht, aber es wird halt einfach fucking langweilig. Ja. Und was glaubt ihr, was er jetzt macht? Er wird halt wieder gründen, vielleicht auf einem neuen Level, mit mehr Geld und so, aber er wird halt einfach wieder gründen. So. Warum soll ich mir jetzt die Tortur des Exits antun? Das ist so ein halbes Jahr, Jahr deines Lebens, kein Leben zu haben, weil du, M&A-Prozess ist einfach ultra hardcore und das sind alles die Dinge, die ich zutiefst verabscheue. Warum soll ich mir das antun? Erstens mal, in einem halben Jahr, Jahr habe ich eine neue Firma schon gebaut, ja? Und zweitens, warum soll ich verkaufen? Also ich habe kein einziges Warum. Es macht mir Spaß. Ich baue gerade ein Team, das geisteskrank ist. Und wir sind auf einem Level, da brauche ich mindestens 2, eher 3, vielleicht 5 oder 10 Jahre, um wieder hinzukommen, wenn ich neu gründe. Und die Anfangszeit ist sowieso scherbenfressen und macht keinen Spaß. Also warum soll ich jetzt was ändern, wenn es mir so viel Spaß macht, natürlich auch so viel Schmerzen verursacht, aber die gehören sowieso dazu, egal was du tust. Und meine Freundin ist jetzt noch nicht schwanger. Ja, es ist jetzt noch kein größerer Sinn in meinem Leben da, als diese Firma zu bauen und diese Leute zu entwickeln. Und nach dem suche ich auch nicht. Und deswegen bin ich total happy, so wie es läuft. Ja, und wir, Armin und ich, schütten uns keinen Cent aus. Ja, wir reinvestieren uns in Mitarbeiter und in Devs und im Produkt aus tiefster Überzeugung. Und wenn wir am Ende mit 0 Euro dastehen, war es ein geiler Ride und wir starten von neu. Aber wir wollen es halt einfach herausfinden.
Am Ende finde ich es auch unfassbar interessant, unfassbar ja, spannend sozusagen zu sehen, dass du diese Radikalität, die du eben im Aufbau der Firma beschrieben hast, auch quasi im Teilen deiner Meinung sozusagen dann wieder durchziehst. Also ich meine, wir sind hier hingekommen und du sagst im zweiten Satz, glaube ich, ja, es braucht mehr Startups, mehr B2B SaaS, mehr Agenturen, um die Wirtschaft voranzubringen. Wo ich mir jetzt persönlich im ersten Moment denken würde, okay, würde ich mich so nie trauen zu sagen, auch wenn ich das vielleicht so denke, warst du schon sozusagen schon immer so? Oder ist das auch irgendwann jetzt mit dieser ganzen Zeit rund um Pokercode und sowas bekommen? Weil gefühlt, wenn ich meinen LinkedIn-Account aufmache, ist deine Meinung sozusagen, was heißt die radikalste, aber die vielleicht ehrlichste Meinung, die sozusagen immer raussticht.
Also erstens, der Armin und ich haben uns ja Freiheit erarbeitet. Also dadurch, dass der Captable 100% fast Gründer ist, können wir machen, was wir wollen und der Armin wird uns quasi für immer feeden oder wenn auch nicht, haben wir die Learnings gemacht, um jederzeit wieder eine Company aufzubauen oder Geld dafür zu bekommen. Das heißt, wir haben kein Downside mehr, wir haben kein Risiko mehr für den Rest unseres Lebens, außer gesundheitliches Risiko.
Aber das hätte ich ja faktisch auch. Also ja, aus meiner Sicht. Aber irgendwas in mir gibt es ja scheinbar, wo ich mir denke, okay, ich traue mich nicht, das zu machen, weil ich Respekt, Angst vor XYZ habe.
Ja, also das ist natürlich eine Gegenreaktion von mir. Also mir wurde natürlich als Kind auch immer gesagt, wie ich zu sein habe. Und wenn ich nicht so war, wurde ich gepunished. Also Rewards and Punishment, entweder körperlich oder verbal, auf Verhalten. Ja. Und der eine zeigt halt dann eine stärkere Gegenreaktion und der andere halt nicht. Ja. Viele drücken das dann in ihrem Körperschmuck aus oder ihrer Sexualität oder im Drogenkonsum, Alkoholkonsum oder sind Workaholics oder misshandeln ihre Mitmenschen. Und bei mir ist es halt ganz einfach diese Kanalisierung dieser Energie und dieses Schmerzes in Unternehmertum und Gründertum. Und dann, wenn du dann beginnst, dich als Unternehmer und Gründer zu entwickeln, dann veränderst du deine Perspektiven ständig. Ja. Und mittlerweile bin ich auf einem Scale, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, dass ich die Dailies und Weeklies und Monthlies mit meinen Kunden mache. Es keinen Sinn mehr macht, dass ich die Vertriebsprozesse selber ohne. Weil dann bin ich Bottleneck in der Firma, blockiere alle und kann nicht das wertvolle Wissen über den Markt, über die Mitbewerber, über das eigene Produkt, über unsere Kultur an meine Mitarbeiter weitergeben, die diese Aufgabe haben, operativ das wegzufuppen. Und mein Leverage ist natürlich viel größer am System, an Prozessen, an den Menschen zu arbeiten, als im System jetzt 100 Deals im Jahr zu gewinnen, die aber ein anderer Vertriebler vielleicht genauso gewinnen kann, wenn ich den halt 3 Monate lang ausbilde. Und diese Awareness bekommst du erst ab einer gewissen Stage, einem gewissen Development und dafür brauchst du natürlich auch erst den Leverage und das Vehikel, um es überhaupt machen zu können, weil obviously mit 1, 2, 3 Mitarbeitern geht das halt noch nicht. Ja, und du musst dich halt in dieses Game hineinentwickeln. Und der Armin und ich entwickeln uns halt sehr, sehr schnell in diesem Game. Müssen wir auch, weil wir müssen uns schneller entwickeln als die Firma, damit wir die Firma führen können und nicht umgekehrt. Und gleichzeitig erwarten wir das auch von den Mitarbeitern, geben ihnen aber unendlich Ressourcen, Coaches, Geld und uns als Humanressource, um genau die gleiche Reise zu machen. Und das ist vielleicht auch dann eine gute Reverse Engineering von der hohen Fluktuation bei uns. So diese Pace, 350% Year-on-Year Growth und da haben wir natürlich mehr, ja, und die Company 350 und die einzelnen Mitarbeiter dann im Idealfall auch mehr, die kann halt nicht jeder mitgehen. Ja. Und dann muss man halt nach einem halben Jahr, Jahr, 2 Jahren oder vielleicht auch nach 3 Tagen oder 3 Wochen oder 3 Stunden sagen, du, ich glaube, das ist nicht gut für dich und oder für uns. Es ist das Fairste, jetzt auseinanderzugehen zum Schutz beider. Und ja, such dir was Neues, wir suchen uns was Neues. Servus.
Spannend. Ich bin sehr beeindruckt. Die einzige Frage, die mich noch so ein bisschen rumtreibt, ist so ein bisschen so deine Sicht auf Gründen und Schmerz. So ein bisschen, also zu sagen, jetzt würde ich sagen, haben wir so ein bisschen so diesen Punkt erreicht, wo der Schmerz nicht mehr so ganz hart an dir persönlich hängt. Also zu sagen, wenn ich sozusagen die letzte Folge irgendwie nochmal so ein bisschen im Kopf habe, dann war das vor allem sozusagen Schmerz auf deiner persönlichen Ebene so ein bisschen getrieben. Also der Schmerz von dieser Exposure, der Schmerz sozusagen vom Aufbau. Jetzt ist es so ein bisschen so den Schmerz, den du geführt hast sozusagen und gefühlt hast, so ein bisschen auf die anderen Mitarbeiter runterzubrechen. Wie stehst du allgemein so ein bisschen zum Thema Gründen und irgendwie, dass halt viele beispielsweise irgendwie sich diese Welt so ein bisschen so ultrarosig ausmalen? Weil ich hatte jetzt beispielsweise vor 2 Wochen das Gespräch mit Fatih. Fatih kennst du ja auch. Und Fatih Sense zu sagen, warum er dann auch eben so radikal gegen die Leute vorgeht, ist halt zu sagen, dass darüber halt so ein bisschen so eine Scheinwelt des Gründens zu sagen aufrechterhalten wird, und unter den Gesichtspunkten kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Also das Gründen ist halt eben nicht einfach, das Gründen ist nicht schön, das Gründen tut weh und irgendwie wird vielleicht das andere so ein bisschen plakatiert gerade so, ich sag einfach so ein bisschen. Wie stehst du denn vielleicht allgemein zum Thema Gründen ohne Schmerz, oder ist das möglich, ist das nicht möglich?
Wir hatten ja auch vorher das Gespräch über einen eurer Podcast-Gäste, der quasi so geführt ist und geschütztes Gründen ermöglicht und so weiter. Also erstens mal, Armin und ich haben jetzt maximalen Schmerz, weil wir ja mit Armin CX quasi wieder Early Stage eine neue Company bauen, die viel schneller wächst als statt Armin und viel, viel wichtiger für die Kunden ist. Das heißt, wir haben gerade den maximalen persönlichen Schmerz und gleichzeitig auch noch Company und Vehikel und Systemschmerz auf JetArmin, weil wir die Mitarbeiter entwickeln müssen und die machen natürlich Fehler und so weiter. Also don't get me wrong on that one. Zweitens, ich glaube, jeder, der versucht, selber zu gründen, wird dann belohnt durch KPIs. Also gründen ist das faireste Spiel. So, du machst Umsatz und gewinnst Kunden und kriegst Geld, wenn du was machst und es gut machst und schnell machst. Und wenn nicht, dann halt nicht. So. Und das ist halt anders als in einem Angestelltenverhältnis, wo du deine 2.000 Euro im Monat bekommst, auch wenn du mal vielleicht ein bisschen so auf Fugazi ja, 2 Stunden länger Kaffee trinkst. Das wird halt als Gründer geisteskrank schnell bestraft, sofort, ja, weil du kriegst einfach kein Geld. Und woanders ist es halt nicht so. Und jeder muss sich aussuchen, ob er diese harte Ehrlichkeit, Truth, zu 100% leben will oder nicht. Und das ist natürlich dann eine Selbstfindungsreise, wo du entscheiden musst, okay, wie ehrlich bin ich zu mir selber, wie ehrlich bin ich zu meinen Kunden und wie ehrlich ist dann das Bankkonto zu mir. Genau. Und ja, ich denke, jede Ansicht und jede Meinung hat seine Berechtigung. Also meine sind halt manchmal ein bisschen provokanter, ein bisschen extremer. Ich bin ein extremer Typ, auch privat. Ich weiß genau, was mein Herz mir sagt und mein Bewusstsein, und das sage ich und das lebe ich. Und ich würde mir wünschen, dass das seltener zu Verwirrung und Irritation führt und öfter zum offenen Dialog und zur Diskussion, so wie heute. Weil ich finde, dadurch entstehen halt unglaublich geile Gespräche und Ansichten und man kann voneinander lernen, jeder von jedem. Und was in unserer Gesellschaft ja aber eher passiert, ist viel Badmouthing, viel Bullshit, viel Gossip und diese ganze negative Energie. Aber die versuche ich halt aus der Company und aus meinem Leben radikal rauszulassen. Deswegen umgebe ich mich mit sehr wenigen Menschen, privat und geschäftlich. Aber mit denen ist es halt cool, ist halt leibend.
Einfach nur ich wollte gerade Kopfschütteln sagen, das wäre falsch. Einfach ein Nicken von Herrn Westerdorf zu bekommen, ist auch schon sehr, sehr gut, wenn der Mann keine Worte mehr hat. Dann lass uns doch zum Abschluss des Podcasts kommen. Wir haben ja normalerweise immer die Frage nach dem besten Ratschlag, den du jemals bekommen hast. Weißt du noch, was du beim letzten Mal gesagt hast?
Weil ich Moritz Briefing dieses Jahr gelesen habe, Don't Sweat the Tiny Micro Stuff. Ja, wir haben ja heute früh auch schon drüber geredet.
Ja, wär's dieses Jahr irgendwas anderes? Wenn du jetzt quasi 12 Monate rekapitulieren müsstest, gucken, okay, hat sich da irgendwas noch mehr in meinen Kopf eingebrannt, was irgendwie sehr, sehr viel mehr Impact vielleicht auf mich hatte?
Also ich glaube, in dem Fall sage ich, follow your intuition. Weil du hast ja als Gründer und Unternehmer immer so viele Meinungen und so viele Podcasts und Bücher, die dir sagen, was zu tun ist. Aber am Ende schreit dich deine innere Stimme ja so gottlos laut an. Und ich glaube, wenn du der folgst, immer, in allem, was du tust, dann hast du ein wirklich, wirklich einfaches Leben. Dann musst du zwar die schwersten Entscheidungen treffen, sofort, immer, aber du hast halt ein fucking enjoyable life. Ja, also easy decisions create hard times, hard decisions create easy times.
Kann das nicht auch Diskrepanzen, aber Zusammenhängen führen, die eigentlich nicht gewünscht sind?
Inwiefern?
Wenn ich jetzt beispielsweise auf meine komplette Intuition hören würde und sozusagen danach alles ausrichten würde, würde ich, keine Ahnung, stellen wir uns einfach mal vor, es würde darauf enden, dass ich ich würde sozusagen ein Leben ganz runtergebrochen dann sozusagen einfach führen, weiß aber auf der anderen Seite, okay, ich mag aber trotzdem irgendwie eine schöne Wohnung oder sonst irgendwas und durch viele dieser Entscheidungen, die ich wahrscheinlich nach meiner Intuition her treffen würde, würde mir auf der anderen Seite einiges verbaut werden können. Das wäre ja auch eine Option.
Ja, ich glaube, wenn es ein starkes Warum gibt, ist jede Realität gut. Also zum Beispiel, wie ich mit meiner Freundin von einem halben Jahr Wohnung gesucht habe, habe ich gesagt, ja, mir ist scheißegal, wie die Wohnung ausschaut, aber ich will einen Balkon. Und jetzt wohnen wir in einer wunderschönen Wohnung ohne Balkon. Oder wenn es nach mir ginge, wäre die Wohnung halt leer mit Matratze und Schreibtisch. Und ja, wir haben halt so Themen wie ein Sofa und einen Esstisch und eine Kommode und Bilder. Und meiner Meinung nach braucht den Scheiß keine Sau. Aber ich dulde es und akzeptiere es in meinem Lebensumfeld, weil der Patricia geht es dadurch besser. Und für mich ist es okay, mir ist eigentlich wurscht. Ja. Also ich glaube, diese Extreme kann man schon leben. Ja. Geht man halt 2 Wochen ins Schweigekloster oder zu Fuß nach Tibet oder I don't fucking care, ja, anything, um diese extreme Seite von dir selbst auszuleben. So, ich gehe auch in den Wald, bin am Wochenende teilweise 48 Stunden offline, begrüße um 6 in der Früh die Rehe und gehe barfuß durchs Dorf im Waldviertel und die Leute schauen mich an und glauben, der ist komplett verrückt. Natürlich lebe das dann dort aus, ja, weil es halt im Business-Alltag und in Wien nicht möglich ist, wo ich halt in der Stadtwüste verdurste. Also ich glaube, diesen Raum und diese Zeit, sich selbst zu geben und seinen eigenen Herzen und seinen Lebensaspekten, ist wichtig. Ja? Oder Sexualität, ja, jeder von uns will Sex haben, aber du kannst auch nicht den ganzen Tag Sex haben. Ja? Deswegen ist halt punktueller Kulmination von Emotionen und körperlicher Höchstbefriedigung. So. Und trotzdem, wenn du Sex hast heute, kannst du trotzdem noch immer 4 Calls mit Kunden machen, ein Buch lesen und Sport machen. So, deswegen, ich glaube, so schwarz-weiß ist es auch nicht, aber für mich ist es halt im Moment immer schwarz-weiß. Also ich bin jetzt mit euch im Podcast, 2 Stunden lang, da schaue ich nicht aufs Handy, da bin ich nur mit euch, deswegen kommt auch dieser Fokus. Wenn ich dann 4 Stunden blockt meine Meetings habe, dann bin ich nur da und nicht ansprechbar. Und wenn ich danach 4 Stunden freigeblockt habe und das Team kommt und fragt mich, ob ich Zeit habe, kann ich mir aussuchen, okay, sage ich ja, sage ich in 3 Minuten oder sage ich um 18 Uhr, bitte schick mir eine Einladung. Und so bin ich halt, somit weiß auch immer mein Umfeld, woran es ist. Genieße ich das gerade, mag ich das oder leide ich gerade Schmerzen? Und das ist halt ein sehr fairer Umgang, weil dadurch halte ich nie was zurück und jeder weiß immer, woran er ist. Aber das habe ich ja anfangs schon gesagt, Leute, die mit dieser Kultur und dieser Ehrlichkeit nicht umgehen können, weil sie vielleicht selber nicht diese Ehrlichkeit leben wollen oder nicht damit umgehen können, für die ist das zutiefst irritierend. Ja. Aber die passen dann beruflich und auch menschlich und privat halt einfach nicht zu mir. Und das ist auch völlig okay, es gibt 9 Milliarden Menschen so, wenn irgendwie 3 oder 5 gut zu mir passen, bin ich schon happy.
Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Also ja, hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, hier wieder 1:15 mit dir an diesem Tisch zu verbringen. Also viele Punkte jetzt, glaube ich, auch nochmal auf dieser persönlicheren Ebene, die man, glaube ich, irgendwie einfach für sich nochmal einfach bewerten kann. Also ich glaube, ja, die Folge hat, glaube ich, für jeden was gegeben, wo man einfach sich so ein bisschen einen kleinen Denkanstoß, das finde ich immer, sage ich mal, irgendwie eine gute Basis für so eine Follow-up-Folge, weil man merkt halt eben sozusagen, es ist nicht nur, sage ich mal, KPI, Wachstum und Co., es ist auch immer irgendwie sozusagen dann eine Persönlichkeit, die dahinter steht, und ich glaube, es hat jetzt vor allem am Ende ganz gut geklappt, dann irgendwie sozusagen deine Persönlichkeit auch danach noch ein bisschen rauszukitzeln. Also ich nehme da viel von mit, ich denke da auf jeden Fall nochmal drüber nach und ich werde mir auf jeden Fall diese Folge nochmal anhören, wenn die rauskommt, auch wenn ich gerade hier mit dabei war. Willst du noch irgendwas sagen?
Ja, also ich finde es wichtig, zeitlosen Content zu kreieren, weil wir hätten jetzt natürlich auch wieder die Gründungs- und Erfolgsgeschichte von ChatArmin irgendwie aufrollen können, und wenn wir in 3 Monaten Konkurs sind oder in 3 Jahren Exit machen, so who fucking gives a shit, es gibt tausende solcher dokumentierten Gründungs- und Erfolgsgeschichten. Aber über Prinzipien, Philosophie, Glück und Leben zu reden, das ist halt zeitlos und evergreen, und das kann uns halt alle extrem entwickeln und uns weiterbringen, und das fasziniert mich. Genau, 2. Punkt, ich möchte mich bedanken, danke, war geil. Seid geile Jungs, macht Spaß. Und 3. Punkt, du hast eingangs gesagt, Moritz, das ist eine Therapiesession. Wer hat wen therapiert? Also ihr mich oder ich euch oder wir uns alle 3? Oder?
Ich glaube, wenn, dann wir uns alle 3.
Okay, nice. Ja, dann danke für die gratis und free Therapy.
Auf jeden Fall. Also ja, doch. Also das Ding ist natürlich sozusagen, wer, ich habe heute wieder sozusagen gemerkt, wer den Raum bekommt, sozusagen auf Fragen zu antworten, kann ein Gespräch sozusagen eigentlich noch viel mehr beeinflussen als sozusagen die Person, die die Frage stellt. Also sozusagen, das wäre eine interessante Erkenntnis für mich sozusagen. Also ich habe hier auf jeden Fall doch schon ein bisschen Therapiesession mitgemacht, würde ich sagen. Ich glaube, du auch vielleicht ein bisschen, an 1-2 Punkten hat man es, glaube ich, schon vielleicht gemerkt. Ja, aber ich glaube, es hat sehr, sehr gut geklappt.
Danke.
Danke für deine Zeit, Johannes. Bis dann.
Auf Wiederhören. Ciao. Servus. So, das war's für heute und ein Dank geht an dieser Stelle an unseren Partner ChatArmin. Wenn du deine Kundenkommunikation im E-Commerce aufs nächste Level heben willst, schau vorbei auf chatarmin.com. Bis nächste Woche.